Herzlich willkommen bei Just Brew It, dem Hobbybrauer-Podcast mit Dave und Friedi. Wie nicht anders zu erwarten, sitzt mir auch der unnachahmliche Dave gegenüber. Herzlich willkommen, grüß dich. Wie geht's dir, Dave?
Ja, mir geht's ganz gut. Danke, Paul. Also ein bisschen kaputt, aber das passt schon. Und wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen angefressen, weil wir können sie ja jetzt direkt vorab nehmen oder vorwegnehmen. Wir haben diese Aufnahme, die wir jetzt machen, die ihr jetzt hört, die haben wir schon mal aufgenommen. Und ja, es hat aber nicht funktioniert. Es hat nicht sollen sein und die Aufnahme ist so ein bisschen gescheitert. Aber da sind wir natürlich professionelle Podcaster und delivern einfach ein zweites Mal. Da wird abgeliefert, abgeliefert, abgeliefert.
Genau.
Und es hilft ja nichts, ne, Dave?
Genau. Also ich sag mal, bei uns war jetzt halt einfach das Problem, dass unsere Recording-Software zwei ungleich lange Files halt aufgenommen hat. Also die Aufnahme von Paul war halt einfach ja so lang, wie wir halt eben aufgenommen haben. Und bei mir war es halt einfach viel kürzer. Hat natürlich mega genervt, vor allen Dingen, weil man das halt auch ja nicht angezeigt bekommen hat. Also stand halt so wie jetzt halt, dass es am Recorden ist, alles gut, ne? Und dann gucke ich halt, als ich schneiden wollte vorhin, und dann ging es halt nicht. Ja, das war halt echt mega nervig. Aber genau, wie Paul gesagt hat, das kriegen wir hin. Wir sind ja gut.
Ja, wir müssen auch, weil ihr habt ja gemerkt, es war ein bisschen Leerlauf jetzt. Das liegt daran, dass der Dave ganz schön zu tun hat. Ich hatte auch wieder ein bisschen zu tun. Und
ich hatte einen Urlaub.
Dann findet man die Ja, genau, dann hat man uns ja mal eine Woche freigenommen über Ostern und dann findet man die Zeit, macht eine Aufnahme und dann ist die nichts geworden. Und ja, ist schade, aber wir versuchen das jetzt direkt wieder umzusetzen. Dave hat dann wieder die Aufgabe, die glorreiche Aufgabe, das Zeug zusammenzuschneiden. Worum es in dieser Folge gehen soll, ist ja, bevor wir es wieder vergessen.
Wir sind ja bei Folge 16 heute.
Wir sind bei Folge 16, genau, und wir widmen uns endlich mal dem Thema Wasser, Wasseraufbereitung. Haben wir ja einige Anfragen von euch bekommen und haben das immer so ein bisschen auf die lange Bank geschoben, so wie der ein oder andere Hobbybrauer, der wahrscheinlich auch schon länger braut und das Wasserthema nicht richtig angehen möchte. Aber wir haben uns überlegt, wie man es aufbereiten könnte für euch, nicht nur das Wasser, sondern das Thema an sich. Und ja, wir legen gleich los, aber vorher haben wir noch ein paar Sachen zu erzählen, zu klären.
Genau. Also eine Sache möchte ich noch mal ganz kurz vorwegnehmen bezüglich der ja verkackten Aufnahme leider. Wir haben in der Folge natürlich jetzt halt auch ein paar Beer-Review-Biere gehabt und wir haben tatsächlich Novum gehabt. Genau. Wir haben nämlich insgesamt sogar drei Beer-Reviews gemacht. Paul hat eins gemacht, ich habe zwei gemacht. Und das Problem ist, meine Aufnahme ist ja komplett weg. Also die gibt's halt nicht mehr. Das Feedback zu den Bieren müsste ich dir müsste ich dir halt einfach nochmal dann irgendwie so, weiß nicht, einfach zukommen lassen, denn ich habe die Biere halt in der Folge getrunken und kann, ja, also ich hätte theoretisch sogar noch eine Flasche, aber naja, ich würde dir einfach dann nochmal so dann halt einfach die Infos dann zukommen lassen, wie ich die Biere fand und genau, und mach dann halt heute nochmal ein anderes Bier auf. Weil wir haben nämlich noch, also ich habe noch super viele Biere halt auch einfach im Kühlschrank stehen und der wird halt nicht leerer. Und deswegen jetzt hauen wir mal wirklich ein Bier-Review nach der nächsten raus für die nächsten Folgen, damit es mal wieder ein bisschen weitergeht. Und dann könnt ihr uns auch gerne wieder neue Biere schicken.
Genau. Ja. Ich hatte auch eins gemacht von dem, das erste Bier von ich glaube, wie hießen sie? Stefan?
Stefan, ja.
Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Voll schade. Das war in Kölsch, beziehungsweise in Wies. Und das war gut. Also das war absolut, fürs erste Mal Bierbrauen war das ein absolut trinkbares und gutes Bier. Vielleicht hat es irgendwie eine leichte säuerliche Note gehabt, aber ansonsten war das wirklich gut. Wir können auch nochmal schauen, vielleicht setzt sich der Dave hin. Es gibt immerhin von mir ja quasi ein Selbstgespräch. Ja,
von dir, genau.
Über das Bier. Das könnte man vielleicht euch dann nochmal zukommen lassen. Wäre vielleicht auch ganz cool. Genau.
Ja, schauen wir mal auf jeden Fall, wie wir es hinkriegen. Ja, dann haben wir jetzt ziemlich viel noch, was wir ankündigen wollen, ne? Mhm. Willst du anfangen, Paul?
Ja, ich würde gleich vorab ein Business machen. Und zwar, weil ich es aber auch so cool finde, unser Sponsor Hopfen und Mehr.
Ach ja, stimmt.
Die haben, glaube ich, auch heute, just heute, haben sie im Store aufgenommen den Proper Starter. Den kriegt ihr jetzt dort für, ich glaube, 2,50 oder 3 Euro die Dose, müsste man nochmal nachschauen. Und wir haben ja schon ganz viel darüber berichtet und ich hatte das auch in ein YouTube-Video mit eingebaut. Dave ist auch sehr begeistert von diesem Produkt.
Mhm. Super.
Und das sorgt einfach dafür, jedenfalls bei mir, dass kein Starter mehr nicht gelingt, sondern das funzt einfach. Also da sind die Hefenährstoffe drin, die ihr braucht, die Stammwürze passt und das Zeug ist halt einfach sofort einsatzbereit. Wenn ihr es einfach lagert, ich lagere es zum Beispiel im Kühlschrank und kipp dann abgekochtes Wasser hinzu. Dave hat es, glaube ich, einfach so lagern und gibt dann Leitungswasser so dazu, dass man mit Zimmertemperatur rauskommt. Hefe rein, Flüssighefe rein und ab geht's. Also cooles Zeug. Einige haben auch gefragt, bei uns, bei dir bestimmt auch schon, Dave, wo man das Zeug bekommt. Und es ist jetzt in Deutschland der erste und einzige Anlaufpunkt. Schaut mal rein bei Hopfen und Meer.
Genau, also ich muss auch sagen, ich habe damit halt auch wirklich super gute Erfahrungen gemacht. Mit der letzten Dose habe ich tatsächlich eine 2 Jahre alte White Labs Hefe aufgeweckt, keine Brett, und hat ein super schönes Brown Ale gemacht. Also toll, echt. Und es geht halt so einfach und so schnell und du kannst es halt bei Raumtemperatur lagern. Also halt einfach wirklich, einfacher kann man einen Hefestarter nicht machen. Du hast ja ein Video dazu auf deinem YouTube-Kanal, das packen wir auch mal in die Shownotes.
Das packen wir mal rein, da könnt ihr es euch auch nochmal angucken. Ich habe auch überlegt, ob ich dann nochmal zeige, wie man es mit Trockenmalzextrakt und so weiter macht. Gibt's aber schon viele Videos dazu, beziehungsweise auch Forumspost und so weiter und so fort. Und da dachte ich, ich zeige einfach mal den Proper Starter, weil das so cool ist. Ist jetzt natürlich mega, dass es auch in Deutschland endlich erhältlich ist. Und wir packen einfach mal so ein Döschen bei der nächsten Bestellung dort mit rein und testen es einfach mal aus. Ich denke, es wird keinen geben, der darüber meckert, also über die Qualität vom Produkt an sich. Es ist natürlich ein bisschen teurer, als wenn man es jetzt hochrechnet mit Trockenmalzextrakt. Ne? Aber funktioniert.
Aber dafür hat man halt weniger Zeitaufwand.
Richtig. Okay,
genau.
Ja, und Zeit also, ist ja auch Geld. Ne?
Ja, eben. Also ich bin auch froh, wenn ich
Wir merken es ja gerade.
Ja, genau. Deswegen, also schaut auf jeden Fall mal bei Hopfen und Meer vorbei.
Nächste Ding wäre Tasting, oder?
Genau.
Ja, machst du?
Ja. Ja, dann geht's auch schon wieder weiter. Wir haben wieder ein neues Bier-Tasting für euch über den Podcast mit Hopfen sei Dank in Kollaboration. Das letzte hat so gut funktioniert. Wir beide und halt auch unsere Teilnehmer, aber auch halt die Gastbrauer, die Brauer, die halt zu Gast zugeschaltet waren, waren auch sehr, sehr angetan, hatten alle einen coolen Abend und da haben wir gesagt, komm, das müssen wir dann direkt nochmal machen. Und es geht's auch weiter am 8. Mai. Wieder am Samstag um 20.15 Uhr geht's los zur Primetime, kommen dann Friedi und Dave live und haben halt einfach einen Biertalk mit euch.
Genau, hauen euch ein paar Biere um die Ohren.
Jo, das und diesmal
das war schon echt cool, das letzte Mal. Also hat echt Spaß gemacht, muss man sagen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Wir waren ja davor, vor dem ersten Tasting, auf jeden Fall ein bisschen nervös, wie das alles so wird, ob das alles so klappt.
So ein bisschen,
Dave und ich, wir haben uns auch noch so ein Starterbier gegönnt oder zwei.
Beruhigungshopfen.
Beruhigungshopfen hat aber auch nicht funktioniert. Aber ja, als wir dann drin waren, war es überhaupt kein Thema, war cool, hat Spaß gemacht und das hätte noch ewig weitergehen können, ne?
Ja, also ich glaube, ich saß ja dann noch bis 12 Uhr dann da und da waren ja immer noch irgendwie 40 Leute noch zugeschalten und ich glaube, mit denen hätte man bestimmt noch bis morgens um 5 Uhr, bis so der Letzte das Licht oder die Kamera ausgemacht hat, da sitzen können, aber ja, ich war dann halt einfach übelst fertig, du bist ja dann auch nur eine halbe Stunde früher abgehauen, also hast ja auch noch ziemlich lang durchgehalten.
Ich habe noch alles gegeben, ja.
Genau. Und deswegen, also wir haben dieses Mal das Thema Frühlingsbiere. Das Line-Up, das wurde auch tatsächlich heute schon gepostet. Es sind wirklich richtig coole Sachen dabei. Also wir hatten halt eigentlich ein anderes Bier noch im Kopf, den Gutmann Weizenbock, aber dann gab es den halt nicht. Und dann haben wir uns halt auch gedacht, ja gut, den kennen halt auch schon so viele, wäre dann ja auch irgendwie ein bisschen langweilig. Deswegen haben wir stattdessen die Moselaner Weiße zum Beispiel vom Freigeist Bierkultur, vom Sebastian Sauer halt drin. Das ist so eine Art Berliner Weiße, aber ohne Brett. Aber dafür mit Riesling halt tatsächlich auch Trauben geblendet. Und finde ich voll spannend. Ich freue mich da schon sehr, sehr drauf.
Kennen wir selber auch noch nicht. Also
genau.
Wir gehen da auch so ein bisschen blind rein, freuen uns aber auch mega drauf. Klingt auf jeden Fall gut von der Beschreibung her.
Genau, und dann gibt es noch einen schönen Spitalbrauerei, Weizen-Doppelbock, den es halt auch nur in der Spitalbrauerei gibt. Also kommt ihr da halt auch auf jeden Fall nochmal ein exklusives Bier ran, was halt auch ziemlich geil ist. Ich habe das schon ein paar Mal getrunken. Ich arbeite ja in der Brauerei jetzt seit kurzem und ja, da muss man natürlich mal das ganze Line-Up mal durchprobieren. Übrigens, die haben, ich weiß, es hört sich jetzt komisch an und viele werden mich jetzt wahrscheinlich danach shitstormen, aber die haben ein gutes Radler. Die haben ein richtig, richtig gutes
Radler. Irgendwie habe ich es geahnt, dass jetzt was mit einem Radler kommt.
Ja, also ich war auch so, ich habe das einfach mal probiert und dachte, ja gut, ist halt ein Radler erst. Also so von Erwartungshaltung, nein, das ist ein super Bier. Aber egal, zurück zum Tasting. Also Hopfen sei Dank hat auf jeden Fall noch ein paar Tickets. Beim letzten Mal sind die auch extrem schnell weggegangen. Also so gerade so in den letzten, ja, 10 Tagen vor dem Tasting oder so, sind da wirklich pro Tag irgendwie, weiß ich nicht, um die 10 bis 20 Pakete teilweise rausgegangen, ne? Also
ja, die ersten haben uns ja auch schon geschrieben, dass sie wieder dabei sind oder das erste Mal jetzt dabei sind. Und wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Schaut mal rein, klickt mal in den Shop.
Richtig geil.
Wird geil. So, was haben wir als nächstes? Was hat man noch? What's Brewing? Ach, What's Brewing, ja. Okay. Okay, What's Brewing, Dave? Hast du was gemacht oder du kamst eigentlich zu nichts, oder?
Nee, nicht so wirklich. Also das letzte Mal habe ich gebraut, das war mein Red Ale, glaube ich, im März.
Ja, das ist ja
oder Ewigkeit. Anfang mehr. März, glaube ich, ja. Also für meine Verhältnisse schon. Aber gut, das Red Ale ist super geworden. Habe das diesmal mit der Oslo vergoren statt der Hothead. Aber ich werde es beim nächsten Mal wieder mit der Hothead machen, weil einfach da irgendwie, weiß ich, diese Mango-Note halt so ein bisschen fehlt. Ich habe die zwar so ein bisschen über den Hopfen halt kompensieren können, aber trotzdem, weiß ich nicht, die Hefe bringt da die Hothead so eine schöne Komplexität rein. Und das ist halt wirklich auch das Spannende, wenn man halt sein eigenes Rezept halt wirklich mehrfach braut und dann halt auch mal versucht, mal die eine oder andere Zutat halt auszutauschen. Und dann merkt man halt wirklich einfach, was dann halt fehlt. Also von daher würde ich euch auch mal empfehlen, das einfach mal zu machen. Ansonsten, das Red Ale Rezept ist richtig, richtig gut. Also ich denke, das wäre auch so, wenn ich irgendwann mal das Bier in groß brauen würde, wäre das erste auch von all meinen Rezepten, weil das ist halt einfach so easy schüttbar und trotzdem irgendwie, da passiert halt voll viel, aber es überfordert halt auch nicht. Genau. Ansonsten, habe ich eigentlich, wie gesagt, noch nicht so viel gemacht. Ich muss noch ganz viel abfüllen halt auch und dann halt brauen. Als nächstes steht ein Milkshake, New England Double IPA an, diesmal nicht mit Spike.
Alter!
Sondern mit der London Ale 3.
Klassisch.
Genau, also von Imperial, die A38 Juice. Auch eine super gute Hefe, habe ich auch schon ein paar Mal was mit gemacht. Das ist der Boddington Strain, also so eine englische Ale-Hefe. Genau. Und was steht noch an? Dann noch ein Stout, ein Banana Chocolate Stout, so Banana Split mäßig. Bin hier auch schon sehr gespannt, aber ohne Bananen, also über einen anderen Trick versuche ich das mal. Meine Patrons wissen da auch mehr dazu. Da habe ich ein schönes Rezept, wie du halt hochgeladen.
Erzähl doch mal, Dave. Komm, das ist unsere Bühne hier. Du darfst auch ein bisschen Werbung machen.
Ja, okay, also pass auf, ich habe jetzt vor ein paar Wochen, habe ich ja so einen Patreon-Kanal aufgemacht und da kriegen die Leute halt immer so ein bisschen, ja, extra Videos und kriegen früheren Zugang zu Videos und bis hin tatsächlich zu so einer Art Coaching, also ich will es nicht Coaching nennen, weil ich das halt, das Wort schon irgendwie ein bisschen blöd finde und auch vermessen finde, dass ich das jetzt halt mache nach irgendwie 2,5 Jahren Brauen oder so, aber auf der anderen Seite habe ich ja schon eigentlich relativ viel Erfahrung, halt auch viele verschiedene Sachen gemacht und auch auf verschiedenen Anlagen gebraut und genau, und dann treffe ich mich da quasi einmal im Monat mit den beiden, die das jetzt aktuell gewählt haben, genau, und
geil.
Ja, das ist cool. Genau, ja. Und dann quatschen wir halt einfach über deren Probleme und so weiter, kriegen halt direktes Feedback von mir, ich bereite mich dann auch nochmal ein bisschen vor und ist halt eigentlich immer eine ganz coole Runde. Genau, und die anderen Patrons haben dann halt, wie gesagt, die Rezeptvideos, die ich dann halt auch noch 2-mal im Monat dann halt poste und also deswegen komme ich halt auch einfach nicht zu so viel, weil halt auch diese Videos halt zu schneiden, zu erstellen, halt auch mega viel Arbeit ist und vor allen Dingen dann noch jetzt mit einer neuen Videoschnittsoftware, weil Premiere halt, habe ich dir ja schon bei der letzten Folge dann erzählt. Ja, genau.
Auf der technischen Seite läuft's einfach gerade bei uns nicht.
Ja, genau.
aber cool, ey. Jetzt muss ich natürlich auch noch um deine Fans kümmern. Aber den Link packen wir euch auch mal rein. Wer Bock hat, den Dave da ein bisschen zu unterstützen, oder?
Ja, gerne. Also ich meine,
ist doch in deinem Sinne. Da kann man ja mal reingucken. Und wer noch einen Euro übrig hat und dem Dave eh schon die ganze Zeit hinterher rennt und den 1000 Fragen stellt, dann ist es, finde ich immer ganz cool, wenn man dann auch mal irgendwie, ja, einfach mal ein bisschen was zurückgeben kann, ist doch cool.
Ja, auf jeden Fall, genau deswegen. Ich habe halt auch von vielen so das Feedback bekommen, halt, ja, hey, wie können wir dich unterstützen? Und dann habe ich halt lange drüber nachgedacht. Und ja, das funktioniert echt super. Also genau, danke auf jeden Fall. Und bei dir, Paul, was ging so bei dir?
Ich habe komplett den Keller auseinandergenommen. Nachdem ich mir vorgenommen hatte, oder ich hatte ja diese Brew in a Bag von Craft Hardware bekommen, fand die ziemlich cool. Und das hatte mich ja auch so ein bisschen geärgert, weil ich natürlich auch ein bisschen in meine Hermes-Anlage verliebt bin. Aber dann war die Brew in a Bag, die hat mich halt wieder so zum Brauen an sich viel animiert, weil es halt viel einfacher war, super schnell sauber. Dann habe ich Doppelsude gefahren. Also so kurz, wie ich das Teil hatte, so viel Biere habe ich auch damit gemacht. Das war schon
witzig. Wie oft hast du jetzt damit gebraut?
Viermal schon.
Wow, und, okay, krass.
Ja, ich habe schon richtig was durchgeknallt da, aber dann habe ich mir halt auch gedacht, okay, es hat so seine Vor- und Nachteile, weil ich habe ja diese Variante, die zirkulieren kann mit einer Pumpe und muss man dann natürlich wiederum steuern, aber da bin ich ja so ein bisschen nerdig, das war dann so, das hat man gerade, ist das so überschwungen oder das hat man nicht ganz die Rasttemperatur getroffen und so weiter. Mhm. Das ist andere Leute werden wahrscheinlich sagen, egal. Ich sag halt, vor allen Dingen, weil ich von der Hermes das halt kenne, dass es halt nicht so ist, dass mich das so ein bisschen nervt. Und dann habe ich mich hingesetzt, Zettel und Stift, und habe mal aufgeschrieben, was ich an der Hermes cool finde, was ich an der Brew in a Bag cool finde. Und habe dann überlegt, wie ich die miteinander kombinieren kann, und habe dann noch eine extra Spalte aufgemacht mit so Extra-Wünschen, die ich sowieso schon die ganze Zeit hatte. Und habe jetzt, ich habe sie jetzt fast fertig. Also das Einzige, was ich noch machen muss, ist mal ein Wassertest, ob alles so funktioniert. Aber sie steht jetzt wieder zusammengebaut unten, nur noch zwei Kessel, alles ein bisschen reduziert, für meine Verhältnisse reduziert, muss man ein bisschen dazu sagen, was die Tree Clamps und Ventile und so weiter angeht. Und ist eine ziemlich flexible Anlage. Also es ist grundsätzlich Brew in a Bag möglich. Man kann normal läutern, Man kann in dem einen Topf kochen, in dem anderen kann man kochen. Also das ist so ein bisschen, wie es halt gerade passt. Man könnte eine Dekoktion machen im Prinzip. Und ja, also es ist im Prinzip alles möglich mit dem Teil, rein theoretisch. Das muss ich natürlich irgendwie noch in der Praxis testen, aber ich freue mich schon voll drauf. Und bei dieser Gelegenheit habe ich halt auch noch viele Kleinigkeiten so im Keller angegriffen, die mich auch schon so gestört hatten. Und auf einmal sah es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen da unten und alles war irgendwie kreuz und quer. In dem einen Posting hat man es, glaube ich, ein bisschen gesehen. Da habe ich ja mein Bild mit reingehauen.
Mit dem Fahrrad.
Ja, mit dem Fahrrad, was dann auch noch da steht und so. Ach, da war ein Durcheinander. Aber jetzt habe ich es wieder im Griff. Ich habe so ein paar Sachen einfach aufgeräumt und ein bisschen mehr sortiert. Da bin ich ja auch so ein bisschen Monk, was das angeht, dass alles so sein Plätzchen und seine Box mit Deckel hat und alles beschriftet ist und so. Genau. Jetzt geht's bald wieder los. Was bei mir als nächstes ansteht, vielleicht gar nicht so spannend, aber ich find's ziemlich cool, weil mich auch die Geschichte interessiert hatte, ist ein Cream Ale.
Voll geil.
Ich habe schon einiges an Maisflocken bereitgelegt. Ich weiß gar nicht, wie viel, aber ich glaube so 30% will ich geben. Und ja, das wartet da unten und wird auch bald gebraut. Wird wahrscheinlich dann einfach der erste Testsuit, Brew in a Bag, Hermes-Kombi. Mhm. Und dann werde ich das mal da durchjagen und schauen, wie es läuft.
Weißt du schon, mit welcher Hefe du das Cream Ale vergären willst? Weil,
mit dem Cream Ale Blend von Escarpment Labs. Ich habe doch bei Escarpment bestellt.
Aber die haben einen Cream Ale Blend? Das wusste ich gar nicht.
Krass. Die haben grundsätzlich einen und die haben, das kann ich auch vielleicht mal ganz kurz erwähnen, auch wenn die Folge jetzt schon wahrscheinlich schon wieder ewig lang wird, ist egal, aber es ist vielleicht interessant für den
einen. Ich wollte gerade sagen, außerdem, wir haben ja jetzt ein bisschen was zu kompensieren hier, dadurch, dass wir,
genau. Das könnt ihr euch ja aber auch einfach aufteilen, ne? Wer jetzt auch fertig ist mit dem Arbeitsweg, der macht halt heute Nachmittag weiter, so ungefähr.
Genau, das und das dann für die nächsten 10 Tage.
Genau, könnt ihr hin und her fahren mit uns auf dem Ohr. Ja, also Escarpment Labs aus Kanada, hatten wir auch schon ein bisschen was drüber berichtet. Und ich habe mich dann mal schlau gemacht, wie man dort direkt bestellen kann, weil ich das gelesen hatte, auch weltweit versenden die. Man muss dort einen Account erstellen und man kann dort auch als Hobbybrauer bestellen. Ich habe dann mich hier zusammengetan mit noch 4 Hobbybrauern, die dann auch mal so durchgeguckt haben. Die haben auch coolen Merch zum Beispiel, wer so ein bisschen auf Quake steht und sowas. Und da gibt's ein paar coole Shirts und nicht ganz so cool wie bei uns im Shop. Mal reingucken. Mhm. auch cool. Und die haben immer so ein wechselndes Angebot für Hobbybrauer. Da gibt's wirklich immer nur so 40, 50 Pouches, Packung. Also so Packungen halt, genau. Ja. Und dann ist es halt weg. Also dann kannst du das nur noch in diesen großen Mengen kaufen für Brauereien halt, die das irgendwie
brauchen. Ja, wie Commercial Pitches halt.
Ja, genau, so diese ganz, ich weiß gar nicht, wie viel das dann ist, aber das ist ja dann schon einiges, das lohnt sich dann für uns Hobbybrauer nicht mehr. Und die hatten das just in diesem Moment, als ich da reingeguckt habe und die ganzen Sachen bestellt hatten die einen Cream Ale Blend und da habe ich gesagt, ja, das passt ja jetzt wieder Arsch auf den Eimer.
Und das und ist jetzt zugeschlagen. Was für ein, also
steht da ein bisschen mehr dazu? Das ist ein Blend, das sind zwei Hefen, die auch die Kali Ale ist, glaube ich, von
ja,
ja von Escarpment. Noch, auch von Escarpment und noch eine von denen. Oh. Das müsste ich jetzt rein, müsste ich nachgucken. Mhm. Aber die haben sie jedenfalls miteinander geblendet und das ist deren Cream Ale Blend. Ich bin, also der ist auch immer mal wieder erhältlich. Also grundsätzlich, ne, das rotiert die ganze Zeit immer,
wenn
die packen, keine Ahnung, wie das dann dort gemacht wird, aber die packen immer wieder ein paar in diese Hobbybrau-Sektion rein, da könnt ihr dann bestellen. Mhm. Ach so, was vielleicht natürlich interessant ist, ist der Versand.
Ja.
Die erste Ladung kam mit DHL, kostet umgerechnet circa 88 Euro, DHL Express. Klingt erstmal viel, aber wenn man eine Sammelbestellung macht mit ein paar anderen zusammen, also wir haben da jeder 20 Euro nicht mal reingehauen. Und das Coole und Schlechte gleichzeitig oder andersrum, es kam ewig nicht an. Also ewig im Sinne von DHL Express ist eigentlich in 3-4 Tagen da, auch wenn man aus Kanada bestellt. Aber es musste durch den Zoll. Und DHL macht es dann selber. Die Verzollung, die hat nochmal so 60 Euro gekostet. Das kommt dann so ein bisschen drauf an, was ihr alles bestellt. Das muss man noch mitrechnen. Aber dann geht das halt, also musst du halt da nicht hingehen und so und musst das irgendwie abholen und das Paket aufmachen, sondern dann ist das halt einfach fertig. Es hat aber insgesamt 1,5 Wochen gedauert. Nach einer halben Woche hat Escarpment sich von alleine gemeldet bei mir und hat sich 1000-mal entschuldigt, dass es so lange dauert und so weiter. Aber die konnten ja gar nichts dafür.
Ja, ja.
Und haben von sich aus gesagt, sie schicken es am Montag, die schicken immer am Montag los, sie schicken es am Montag nochmal kostenfrei mit FedEx und übernehmen den Versand und die Verzollungskosten. Die gleiche Bestellung nochmal losgeschickt.
Echt?
Jetzt und haben die, und mit FedEx war es am Montag Versand und am Donnerstag Mittag hatte ich es hier. Also, und krass. Das hat mega gut geklappt. Also, wenn ihr dort bestellt und was ausmacht, FedEx, auf jeden Fall. Ist auch günstiger, kostet ungerecht, glaube ich, nur so 60 Euro. Also, dann kommt er mit der Verzollung irgendwo so bei 100, 120 Euro raus, denke ich mal, je nach Bestellgröße. Und dann kann man sich ja so ein bisschen vorher reinteilen. Wenn ihr bestellt, steht erstmal da Shipment 0 Euro oder 0 kanadische Dollar, also nicht wundern, das kommt dann danach erst, weil die müssen ja dann erstmal schauen, wo geht das hin,
egal, wie viel ist das
genau. Und so weiter und so fort, genau. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Coole war, die hatten dann halt die ganzen Hefen nochmal reingepackt, außer also die dann eben nicht mehr verfügbar waren im Hobbybrauer-Bereich und haben dafür dann einfach nochmal insgesamt, ich will es nicht lügen, aber 20 oder 30 Hefepäckchen draufgeknallt, irgendwas anderes.
Was? Also einfach so?
Einfach so, also wir hatten dann insgesamt, waren es glaube ich, hatte ich hier unten, ich habe die dann natürlich verteilt an alle, die bestellt haben, aber ich hatte hier bestimmt 100 Escarpment-Packungen rumfliegen.
Okay, krass. Und also, das heißt, was hast du dann so ungefähr pro Packung dann bezahlt im Schnitt?
Ach so, ja, das ist ja auch noch interessant.
So mit allem drum und dran jetzt, ne?
15 kanadische Dollar, das sind glaube ich 7,50 Euro irgendwie, kostet das grundsätzlich? Und ich habe dann mit ihm gesprochen gehabt, riesen Shoutout an Phil, also wenn ihr Phil von Escarpment irgendwo mal, wenn der mit euch schreibt, dann geht's auf jeden Fall klar, wer auch immer Phil ist, aber Phil ist cool und der hat dann gesagt, ach weißt du was, wenn ihr so eine große Bestellung macht, dann kriegst du die Packung für, umgerechnet waren es dann 5 Euro, krass. Eine Packung. Das war dann cool,
also das, das heißt dann mit den anderen Dings bist du dann halt so bei einem Zehner oder so dann pro Packung, ne, mit den anderen Kosten umgerechnet.
Würde ich sagen. Und wenn du überlegst, hier zahlst du auch 12, 13, 14 Euro, je nachdem, wo du bestellst.
Ja, ja,
für so
klar.
Für so ein Päckchen und und dort hast du halt eine riesen Auswahl. Ne? Also es lohnt sich schon mal reinzuschauen. Wir waren auch so ein bisschen Versuchskaninchen für Deutschland. Hatten sie nämlich so noch nicht Hobbybrauer Sammelbestellung aus Deutschland. Ja, schaut mal
Wahnsinn.
Rein.
Das ist auf jeden Fall cool. Ja, das klingt jetzt echt
cool. Minuten drüber erzählt, ey. Naja, gut.
Ja, meine Güte. Also ich fand's jetzt auch spannend, weil da hast du mir ja jetzt auch noch nicht alles drüber erzählt. Du hast mich ja nur damals gefragt, ob ich da Bock drauf hätte. Ja. Aber ich habe auch noch so viel Hefen halt einfach, die noch, die zwar auch schon abgelaufen sind, aber die werde ich jetzt alle nach und nach reaktivieren. Zum Teil zumindest. Ein Teil werde ich auch einfach weghauen, weil keiner will die hier irgendwie in Regensburg. Aber voll geil, ey. Ich würde auch mal irgendwann da bestellen. Oder vielleicht hier kauf ich mal eine Hefe ab.
Ja, du brauchst ja nur Bescheid sagen. Ich habe wirklich viel da. Ich habe jetzt auch schon viel eingelagert. Und immer wenn ich jetzt braue, dann wird das irgendwie Escarpment-Hefe sein. Und dann werde ich die auch parallel einlagern. Und
ja, sehr geil. Kammer.
Also, wenn du irgendwas hast, wenn du irgendwas siehst, was vielleicht hier in Deutschland nicht gibt oder ihr, ich hoffe, ich werde jetzt nicht überrannt, dann schreibt mir ruhig mal.
Wahrscheinlich nämlich schon.
wahrscheinlich habe ich es gerade aktuell auf Lager und dann kann man sich vielleicht da irgendwie einigen, dass man das irgendwie verschicken kann. So, wir haben uns jetzt ein paar Bierchen geholt für die Bier-Review. Dave hat es angekündigt, wir wollen ein bisschen mehr Review machen, weil wir sehr viel Bier kriegen und ihr vielleicht auch darauf wartet, dass ihr Feedback bekommt, wir mega Durst haben und dann trifft sich das ganz gut, dass wir uns ein paar Bierchen reinpfeifen. Ich habe jetzt zwei geholt und auf dem Weg dahin habe ich gesehen, wie die Namen waren von dem Bier, was jetzt quasi untergegangen ist, von der Folge, die nicht richtig aufgezeichnet hat. Das waren Lars und Christopher. Lars und Christopher, für euch nochmal ganz kurz. Ihr hattet ein Wies geschickt, euer erstes Bier und irgendwie ist das so eine, wenn ich das so richtig rausgelesen habe, so eine Brau-Community, mega cool und es war echt ein super Bier, ich habe es so ein bisschen als kräutrig, ganz leicht säuerlich in Erinnerung und getreidig, so ein bisschen Heu, Stroh, so die Richtung und hat es als gutes Schüttbier bezeichnet, auch wenn das Wort natürlich nicht so toll ist, aber ja, es lief gut rein. Ich habe jetzt zwei Biere rausgesucht vom Stefan. Dave, der Stefan, der hat uns auch einen Brief geschickt und zwar, hi Paul, hi Dave, hier nun die Biersamples unserer Batches des ersten Quartals 2021. Ich habe die jeweiligen Rezepte beigefügt, sodass ihr alle Facts zu den Bieren habt. Hier könnt ihr natürlich vorher einen Blick riskieren oder aber zunächst eine Blindverkostung machen. Machen wir so. Wir hoffen, euch schmecken die Biere und freuen uns über jedes Feedback. Keep up brewing and the awesome content. Liebe Grüße, Stefan. PS, vielleicht trifft man sich ja mal auf dem ein oder anderen Craft Beer Festival. Ja, ich hoffe, dass es irgendwann mal wieder losgeht und dass man sich wirklich mal wieder sieht. Da freue ich mich schon richtig krass drauf. Vielen Dank für die Biere. Du oder ihr, ja, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden, ne? Aber Stefan, du hast jeweils zwei geschickt. Keine Angst, wir, der Dave und ich, wir schicken uns immer mal Bier hin und her. Wir sammeln nur ein bisschen, damit wir nicht ständig zur Post rennen müssen. Und dann kriegt ihr auch
geht ja auch teuer dann
von den Fläschchen. Genau. Ich mache mir jetzt einfach mal schnell eins auf hier. Ja. Du kannst ja schon mal erzählen, was du jetzt hast.
Genau, also ein ganz guter Kumpel von mir aus Berlin, der Fabian Kovacs. Ich hoffe, ich habe jetzt seinen Namen nicht irgendwie befleckt. Nein, der ist halt sehr, sehr schwer auszusprechen, aber es ist ein guter Kollege von mir, mit dem habe ich auch, letztes Mal im Januar 2019 bei Jan Kempka zusammen gebraut. Da haben wir das alte Welt-Coolship-Pilz gebraut. Genau, und der hat mir ganz, ganz viele funky Sachen geschickt. Der macht ja auch ganz viel so Brett und Wild und Sauer und mit Früchten und Gewürzen und voll geil. Der hat mir jetzt eine große Flasche hier geschickt, 0,75 Liter Champagnerflasche mit der Aufschrift Rauchbrett. Also ich muss ihm tatsächlich beim nächsten Mal, in der nächsten Folge werde ich es nochmal auflösen. Dann kann ich euch nochmal kurz sagen, was das ist. Oder vielleicht schneide ich einfach hinterher nochmal eine kurze Aufnahme dann hier rein. Mal schauen. Genau. Bin ich mal gespannt drauf. Also bis jetzt die Biere von ihm waren, bis auf eins, alle richtig geil. Also wirklich auch ein Pfirsich-Brett-Saison und super geil. Echt. Also der hat wirklich, was das wilde Zeug und Saisonbiere und so angeht, schon echt drauf. Ein Reissaison hat er mir auch noch geschickt. Das war auch ziemlich lecker. Also cool. Reissaison habe ich auch noch nie gesehen. Ja.
Vielleicht so ein Kempka-Fan?
Ja.
Oder vielleicht ist auch der Jan Fan von ihm. Dave hat's aufgekriegt.
Ja, also kein Gushing, Gott sei Dank.
Jetzt da habe ich auch immer Angst vor. Das ist immer so geil. Hobbybrauerbiere, man hat immer so ein bisschen Angst davor, vor diesem Moment, wenn man es aufmacht. Es könnte ja immer mal was rauskommen. Oh, das sieht aber geil aus. Also ich kann auf jeden Fall schon mal zu meinem sagen, ich habe hier eins aufgemacht. War eine Bügelverschlussflasche. Kommt so ein, ich würde sagen, so ein ganz helles Braun, vielleicht so ein leicht Orange noch. Und Schaum ist schon wieder weg, aber ja, doch auch. Ist relativ klar, auch wenn es noch so eine leichte Trübung hat. Schaum war da, ist wieder weg, ist aber auch egal. Das Bier, das riecht nach Honig, so Toastbrot, rote Früchte, vielleicht Himbeer, Kirsch, so die Richtung. Und schmeckt auch mega cool. Hat hat schon einen ordentlichen Körper, ist relativ süß. Also ich würde den Restextrakt relativ hoch einschätzen, also nicht so hoch vergoren. Passt sehr gut. Ich würde es Richtung Märzen so die Ecke schieben. Also es hat einen untergärigen Touch. Ist immer so ein bisschen, finde ich, persönlich schwer zu beschreiben, aber ich meine zu riechen, wenn das ein untergäriges Bier ist. Habe ich hier auch. Sehr, sehr clean, was das Hefeprofil angeht. Und hier scheinen wirklich die Malzaromen zusammen mit den Hopfenaromen. Also ich denke, hier gab es noch mal eine geile Prost, Dave, hau dir rein. Hier gab es noch mal eine schöne Aromagabe gegen Ende. Also im Heißbereich, cooles Bier. Also ich meine, mein Tipp, Märzen, 5,5, 6 Umdrehungen und Hopfen, vielleicht so Ariana, sowas in die Richtung, was so rote Früchte so macht. Hefe, ganz klassisch, untergärig vergoren, 34,70. Oder eine untergärige Queig, eine Oslo. Bin ich ja auch schon mal in diese Falle reingetappt. Nein, aber ich denke, es ist sehr, sehr clean vergoren. Ich finde das Hefeprofil super. Dave, was sagst du? Du nimmst ja schon, das ist jetzt schon der vierte oder fünfte Schluck. Also schmeckt gut,
ganz
oder?
Ganz kleine. Ja, ganz ich bin sehr positiv überrascht. Ich hatte ein bisschen Angst auch vor dem Bier. Also so rauchig und dann noch so phenolische Noten von der Brett. Da dachte ich, das könnte schon echt krass werden. Aber, also ich muss auch echt sagen, das ist ein richtig schönes Bier von der Farbe. Das ist, und?
Ich bin schon wieder in die Falle getappt, aber diesmal richtig geil, ey. Aber oh, cool, dass ihr sowas uns schickt, ey. Es ist die Lutra gewesen.
Was?
Wie krass, oder?
Ja,
ultra. Also es ist ein Fake-Märzen, 5,6%. Und Wiener Malz, Münchner Malz, ein bisschen Karamell Münchner 2, genau. Hallertau Mittelfrüh. Und es ist die Lutra. Und wahrscheinlich das leicht Fruchtige oder so, was ich habe,
genau.
Wird dann durch die Lutra kommen, weil der Mittelfrüh wurde zwar noch mal gegen 5 Minuten vor Ende gegeben, aber da wissen wir ja, der bringt jetzt nicht unbedingt fruchtige Aromen ins Bier, sondern eher kräutrig, grasig, erdige, oder?
Findest du? Ja, aber auch, also es kommt drauf an, also ich habe halt auch zum Beispiel im Spital Hellen ist halt auch der Mittelfrüh drin, das weiß ich. Mhm. Und da finde ich halt auch, der hat so eine, also auch eine ganz leichte Fruchtnote, aber okay. eher grasig, kräutrig, ja, aber auch so eine ganz leichte Fruchtkomponente schon da, aber die ist halt weniger ausgeprägt. Aber von der
Farbe sieht dann
die auch schön aus.
Ja, also Kompliment, mega geiles Bier, das läuft richtig gut rein. Zum Gärprofil noch ganz kurz für euch so zur Info, 27 Grad Celsius, 7 Tage. Ich denke, wahrscheinlich war es schon früher durch, aber das ist ein geiles Bier und ich bin mal wieder auf mein eigenes Zeug reingefallen. Also dazu sagen, es ist die 34,70 ist natürlich krass, auch wenn der Rest ganz gut gepasst hat. Aber cool. Aber da sieht man es wieder, wenn man es blind verkostet und es nicht weiß, dann und auch nicht weiß, was es für ein Bierstil ist und so weiter, dann ist es echt schwer, diese cleanen Quikes irgendwie von den echten Untergärigen zu trennen. Krass, cool.
Mhm. Ja, krass. Also ich muss auch sagen, das sieht echt super schön aus und hätte ich jetzt auch nichts gegen. Aber ich muss auch sagen, mein Bier ist auch extrem lecker. Also wie gesagt, hätte ich jetzt erst nicht erwartet. Ich beschreibe es mal ganz kurz von der Farbe. Es ist schon eher so Heufarben, also richtig schön so gelblich, goldgelb, sehr klar, also wirklich übelst klar. Ich habe jetzt halt ziemlich viel Kondensation auf dem Glas. Aber da kannst du halt durchschauen, aber wirklich
das komplett. Sieht übel gut aus, ja.
Ja, Schaum auch mega stabil. Also ich habe es jetzt bestimmt vor 4 Minuten oder so schon eingeschenkt. Und ich habe immer noch eine richtig schön dicke Schicht an Schaum auf dem Bier. Karbonisierung ist halt auch eher tatsächlich hoch. Vom Geruch kommt auf jeden Fall halt so dieses leicht rauchige durch. Und auch nochmal sowas so, ja, so phenolisch auf jeden Fall halt eben so Richtung Nelke vielleicht. Vielleicht so Gewürze, aber sonst ist es eigentlich relativ clean. Da passiert gar nicht so viel. Und ich nehme jetzt nochmal einen Schluck. Super. Also geil. Das wäre ein richtig geiles Sommerbier irgendwie. So, wenn es so ultra, ultra heiß ist, das könnte ich mir da tatsächlich auch so krass. Literweise reinziehen. Also wirklich. Ist so, wie soll ich sagen? Es ist relativ schlank, also ziemlich schlank. Bisschen trocken auch, aber jetzt auch nicht so furztrocken, weißt du, wo du dir denkst, so, okay, wie bei so einem Brew IPA oder sowas. Nee, und auch vom Geschmack her, da kommt das Brettige auch nur ganz dezent durch und auch diese phenolische Note ist auch eher wirklich moderat. Also es ist so wie so ein weiß ich nicht, so eine Art Saison, aber halt eben so, so ganz, ganz mild irgendwie.
Session. Und dann, also ja, von den Aromen her Session vielleicht auch.
Von den Aromen, ja, genau. Also ich denke schon, das hat so 4-5%, vielleicht sogar 6, also irgendwie so um den Dreh. Bittereinheiten, mhm, würde ich sagen, ganz wenig. Also so, keine Ahnung, 20 Bittereinheiten. Würde ich echt jetzt einfach mal... Da machst du jetzt noch eins auf?
Ja, klar. Ja, die haben uns ja zwei geschickt. Und das erste war so gut, jetzt probiere ich halt gleich noch eins.
Okay, cool. Ja, also ich muss echt sagen, Fabian, mal wieder richtig, richtig guter Job bei dem Bier. Ich bin echt begeistert, wie du das immer so gut hinkriegst bei solchen wilden Sachen. Saugeil, echt.
Wie hieß er? Der Stefan? Der weiß, was mir gefällt. Das hier ist ziemlich sicher. Also wir haben hier so ein Gold in Richtung Orange gehend, würde ich die Farbe beschreiben. Schaum, super feinporig, weiß, steht wie eine Eins hier auf dem Bier. Und die Aromen, es ist auf jeden Fall gestopft. Ich lege mich, glaube ich, auch schon fest, dass es ein IPA ist. Mhm. Und es ist absolut Zitronengras. Mhm. Es ist so ein, es riecht wie so ein klassisches West Coast IPA. Zitronengras, okay, harzig, piney, weißt du, so ein bisschen nadelig, ganz leichte Zitrusaromen und ja, vielleicht auch noch so eine leicht süßliche Note ist vielleicht auch noch drin. Mhm. Wenn man es trinkt, ist es auf jeden Fall knackig bitter. Vielleicht ein bisschen langanhaltend, die bittere, aber für mich in einem IPA absolut okay. Die bleibt auf jeden Fall ein bisschen. Und vom Körper her nicht ganz so schlank, wie ich es erwartet hätte. Körper würde ich jetzt sagen, eher so Richtung East Coast, also irgendwie so IPA-mäßig würde ich es beschreiben. Aber krasse Stopfaromen, auch so retronasal kommt nochmal so ein bisschen diese Zitronengras richtig raus. Also als wenn ich hier so frische Zitronengras Stängel irgendwie aufmache, mhm, und irgendwo dazu schmeiß, richtig cool. Karbonisierung bei beiden Bieren war auch top, also mhm, auf den Punkt. Bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit, dass ich das gekriegt habe. Ich gucke jetzt direkt mal nach, ey. Ich bin schon wieder mega neugierig. Sounds like 64 IPA, 6,4 Umdrehung. Jetzt muss ich ganz kurz hier Pale Ale, Cara Amber und Haferflocken. Und das ist der Topaz. Hattest du die nicht auch letztens?
Genau, in meinem Wheat Ale. Saugeiles Bier, saugeiler Hopfen, echt. Topaz ist mega underrated. Der ist ultra cool. Das ist,
im Heißbereich nur Topaz und Whirlpool, dann Galaxy. Und Stopfhopfen ist Galaxy. Und es ist mit der Honnendalkweig vergoren.
Echt?
Also mega cool. Und wir haben natürlich Sounds Like 64, also 64 IBU. Das meinte ich mit denen, ist schon knackig so, aber geil, mhm, für ein IPA. Mhm. Restextrakt 2,8, ja, genau, passt gut. Also geiles Ding. Quaig 37 Grad angestellt, die Hornindal, und vergoren. Ja gut, war wahrscheinlich in einer halben Stunde fertig. Ja. Ja, so. Nein, cool. Also zwei richtig geile Biere. Ich freue mich voll.
Mega. Voll gut.
Kann man nichts sagen.
Ja, Dito, also ich meine, ich werde mir jetzt nicht allzu schnell, vielleicht mache ich noch im Laufe der Folge noch mal eine zweite Review. Denn dann können wir jetzt auch endlich mal loslegen. Und ich habe auch... Das ist halt auch eine 075er Flasche, also da habe ich auf jeden Fall noch gut was
alles zu trinken. Alles gut, no pressure. Ich habe mir auch ein zweites Glas gegönnt. Also ich habe jetzt hier zwei Biere stehen. Ich war einfach zu neugierig. Ich mache hier gerade so ein kleines Tasting.
Ich merke schon, ey.
Nicht so anspruchsvollen Wasserthema natürlich. Nein, Quatsch. Also ich muss mich jetzt auch ein bisschen zurückhalten, damit wir das noch gut rüberbringen alles.
Ach, das kriegen wir schon hin, auf jeden Fall.
So, unser Hauptthema in dieser Folge ist das Brauwasser. Wir wollen ja alle irgendwie noch besseres Bier brauen oder so ein bisschen vorankommen und noch so ein i-Tüpfelchen draufpacken, und dann solltet ihr euch auf jeden Fall auch ums Wasser kümmern, und eigentlich auch nicht als letzten Schritt. Man könnte das natürlich auch schon als so Expert-Level sehen, aber ich denke, man kann sich auch schon früher um das Wasser kümmern und dann gleich mit der Grundzutat, weil Bier besteht nun mal zu 90-95% aus Wasser, gleich die richtigen Hebel in Gang setzen, damit das Bier am Ende richtig cool wird. Und deswegen haben wir uns jetzt auch endlich durchgerungen, ein Wasserthema zu machen und versuchen euch das so ein bisschen aufzubereiten, über die Basics zu sprechen, über gewisse Grenzwerte, wie kann man es aufbereiten, was könnt ihr mit eurem Wasser machen, was braucht ihr, um es aufzubereiten, darum soll es jetzt gehen, weil heutzutage können wir das. Der Dave geht gleich ein bisschen auf die Geschichte ein, denn früher war es halt nicht so, da war es eher andersrum, da hat man die Rezepte angepasst, so dass es eben zum Wasser in der Region gepasst hat und so sind auch bestimmte historische Bierstile entstanden, aber da gibt euch der Dave jetzt gleich einen kleinen Überblick.
Genau, also zum Beispiel, also wirklich ein ganz, ganz gutes Beispiel ist halt das Münchner Hell bzw. Münchner Dunkel. Also es gab halt einfach ganz lange, das Münchner Dunkel war halt das vorherrschende Bier. Fuck my life, ey, es geht wieder los, Paul. Aber guck mal, 45 Minuten hat es gedauert.
Alles gut. Also ein kleiner Verhaspler ist ja wohl auch absolut erlaubt. Vor allen Dingen, wenn man nebenbei Bier trinkt, ne?
Auf jeden Fall. Also bis so circa 1950 war halt eben das Dunkle halt das vorherrschende Bier in Bayern und ist dann durch das Helle abgelöst worden. Das Helle war halt einfach so auch so eine, ja, so ein kleiner, wie soll ich sagen, so ein Versuch einfach, das Pilsener, das böhmische Pilsener so ein bisschen zu imitieren. Das ging aber halt in München nicht so gut, weil das Wasser viel zu hart war, um das halt so hopfig zu machen. Und dann hat man einfach die Hopfung, ist zumindest meine Vermutung. Ich habe jetzt keine Quellen dafür gefunden, aber ich finde, das könnte schon irgendwie so sein, dass man dann gesagt hat, okay, das Pilsener kriegen wir so nicht hin. Was machen wir jetzt? Okay, wir nehmen einfach weniger Hopfen, lassen das Bier aber hell. Und so ist dann das Helle entstanden. Finde ich, irgendwie klingt logisch. Aber das müsste ich tatsächlich noch mal genauer recherchieren. Genau, und das böhmische Pilsener ist halt eben deswegen halt auch da so gut halt entstanden und wurde halt auch gut angenommen, weil es einfach mit weichem Wasser gebraut wird. Und da für so ein hopfigen Bierstil brauchst du halt eher weicheres Wasser. Also genauso wie bei IPAs und Pale Ales, da ist so ein weicheres Wasserprofil immer eigentlich von Vorteil. Eine Ausnahme ist so das Burton Upon Trent IPA, da hat man teilweise so Fahrtwerte von bis zu 800 ppm, was eigentlich viel zu viel wäre.
Durch also, die Decke.
Ja, also das kann eigentlich schon zu viel sein. Allerdings ist es halt auch so, dass das Wasser eine relativ hohe Restalkalität hat und damit halt auch relativ viel Carbonat und dieses Carbonat dann wohl doch wieder dieses Sulfat so ein bisschen auffängt und dadurch halt das Bier dann wieder gut trinkbar ist. Also das fand ich auch irgendwie so spannend, weil ich eigentlich immer gedacht habe, gut, sobald du halt viel Carbonat hast, ist das Wasser halt eigentlich, ja, total blöd und dann noch mit Sulfat dann halt eben so hoch, ja, das ist dann natürlich irgendwie schwierig, aber scheint so zu funktionieren.
Es scheint zu funktionieren, ja.
Und wenn man jetzt sich halt auch mal wieder überlegt, dass sogar zum Beispiel Beersmith oder halt auch der Brewfather oder halt auch einfach in Braubüchern eben, tatsächlich dieses Wasserprofil Burton Upon Trent noch immer, also ich finde das immer noch in meiner Software oder du halt eben, dass es noch heute irgendwie noch irgendwo steht, das hat ja auch wirklich dann, spricht ja Bände für die Bedeutung halt einfach des Themas Wassers und für so Wasserprofile. Genau, und ich hab noch eine ganz lustige Anekdote, also in der Spitalbrauerei hängt vor dem Personalraum so ein Foto oder so. Da ist so ein Bild drauf zu erkennen, so ein ganz altes Gemälde, wo dann irgendwie gesagt wird, ja, wenn gebraut wird, darf nicht in den Fluss, also in den Regen gepinkelt werden. So heißt hier einer der beiden großen Flüsse, Regen und Donau. Und wenn du das gemacht hast, hast du halt richtig einen auf den Sack bekommen, ne? Weil die haben halt wirklich das Wasser zum...
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Da wären wir wieder beim tiefhängenden Sack.
Ja, richtig. Grüße an Lagers, Elz und Fairy Tales.
Ja, genau. ja, und es ist halt einfach wirklich super spannend. Also ich beschäftige mich auch viel mit Biergeschichte. Ich kann euch da auch mal den Blog, wie ich auch schon ein paar Mal zitiert habe, Shut Up About Barclay Perkins empfehlen von Ron Pattinson. Der hat auch ein paar Bücher. Sind auch auf jeden Fall zu empfehlen. Allerdings habe ich doch ein bisschen was anderes erwartet. Ist halt irgendwie so einfach so wild zusammengeschrieben, aber es hatte halt auch irgendwie seinen eigenen Charme und man lernt da tatsächlich doch viel über die Geschichte so von Bieren und auch da geht's halt auch immer mal wieder ums Thema Wasser und zum Beispiel in London, da gab's halt auch mal wie so eine Art Cholera, genau, das ist mir ja beim letzten Mal aufnehmen nicht eingefallen, was das
ja,
für
eine Krankheit war. Ja, deswegen nehmen wir ja nochmal neu auf. Jetzt sind wir endlich an der Stelle.
Genau. Also die Cholera ist halt ausgebrochen in London und man wusste nicht warum. Und Ursache war dann tatsächlich kontaminiertes Wasser. Und das kam halt einfach durch gewisse Wasserspender halt in London, also Trinkwasserspender und oder Wasserpumpen. Und da hat man dann halt einfach gesagt, okay, man schließt die. Und dann hat sich diese Pandemie halt einfach auch ein bisschen wieder erübrigt und ist halt weniger geworden. Und hat deswegen haben halt... Ja, genau. Und deswegen haben ja dann halt auch tatsächlich die Leute dann angefangen, irgendwas zu fermentieren. Also zum Beispiel halt eben Berliner Weiß ist halt auch so ein bisschen so ein Getränk gewesen. Das hat halt auch nur früher 1-2% maximal. War halt einfach trotzdem durch dieses bisschen Fermentation halt vom pH-Wert und so weiter halt einfach sicher zu trinken. Also ne, Bier schützt sich durch pH-Wert, durch Säure, durch Alkohol und durch den Hopfen. Und wenn du halt von allem so ein bisschen was hast, dann kannst du quasi wirklich nicht trinkbares Wasser, weil da halt eben Bakterien drin sind, auch durchs Kochen natürlich nochmal sicher machen. Und ja, hast dann halt einfach trinkbares Wasser. Ist dann zwar in Form von Bier, aber ist ja nicht schlimm.
Nee, genau. Du musst einfach einmal durch die Brauerei laufen, dann kannst du es trinken.
Genau, eben.
Ja, jetzt haben wir ja schon ganz oft übers Wasserprofil gesprochen. Die Frage ist, wie kommt ihr an dieses Wasserprofil ran? Und da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ihr könnt eure Stadtwerke oder eure Wasserwerke, je nachdem, wie das dann bei euch heißt in der Region, ja, könnt ihr einfach eine Mail schreiben und ein Wasserprofil oder eine Wasseranalyse für eure Adresse ganz speziell anfragen. Die kriegt ihr dann auch zugesandt, meistens so eine PDF und mit Tausenden von Werten. Dahinter ist dann aber immer so ein kleiner Bereich angegeben. Also da steht jetzt nicht ganz genau auf den Punkt, wie viel davon drin ist. Das liegt daran, dass natürlich das Wasser dann auch gewissen Schwankungen unterliegt, je nach Aufbereitung. Und bei mir zum Beispiel, ich wohne mitten in Wiesbaden, hier werden drei Quellen oder drei Wasserquellen munter miteinander gemischt. Das heißt, es ist super schwierig zu sagen, wie sieht das Wasser eigentlich wirklich aus dem Hahn aus. Im Prinzip müsste man es jeden Tag oder mal jede Woche messen, ist aber viel zu aufwendig. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, ihr könnt eine kleine Wasserprobe in ein Labor einschicken und euch eine Analyse zurücksenden lassen. Das kostet dann natürlich ein bisschen was, aber dann habt ihr natürlich sehr, sehr genaue Werte. Oder, das haben wir mit der Brausportgruppe, also mit dem Hobbybrauverein hier vor Ort gemacht. Wir haben uns zusammen mit ein paar Leuten ein Wasserkit, so ein Wassertestkit geholt. Das ist nicht günstig. Ich glaube, das war auf der Messe, auf der Braubiviale vor 3 Jahren. Das hat, glaube ich, 350 Euro gekostet oder so. Speziell für Brauwasser. Also ihr kriegt dann alle Werte, die ihr dafür braucht. Und dann könnt ihr das Wasser testen. Das ist ziemlich cool, kann man immer mal wieder machen. Mache ich auch, auch wenn ich mein Wasser im Prinzip eigentlich komplett aufbereite. Da kommen wir dann später dazu. Aber hin und wieder gucke ich halt doch mal, ob es passt oder nicht. Weil es gab auch mal eine Zeit, da hat es zum Beispiel sehr gut für helle Böcke gepasst, mein Leitungswasser. Und ich liebe helle Böcke. So Maibock und sowas ist echt geil. Und wenn man es dann natürlich nicht aufbereiten muss und einfach so nehmen kann, wie es ist, ist das natürlich super cool.
Jetzt mal ganz kurz nochmal off-topic. Hast du deinen Maibock noch? Ist noch was von da? Hast du den überhaupt schon getrunken?
Mein diesjähriger?
Ja.
Ah, da habe ich auch noch eine ganz kleine Anekdote.
Ja, gerne.
Ich bin ja mit meinem diesjährigen Maibock nicht ganz so zufrieden, weil ich mag den sehr crisp und hochvergoren, nicht ganz so süß. Also schon so ein bisschen, aber wirklich eher schlank.
Ja.
Und ich hatte bei der Oslo so ein bisschen Angst, dass er mir zu schlank wird. Deswegen habe ich die Maischearbeit Richtung Vollmundigkeit getrimmt und habe es da ein bisschen übertrieben. Also die Oslo, die schafft ja, glaube ich, 80-85%.
Ja, ja.
Normalerweise.
Schüttung, genau.
Genau. Und ich bin aber lediglich bei knapp über 70 gelandet. Und dann ist es mir einfach ein bisschen zu süß, mir persönlich, ja. Viele fanden es cool, weil es natürlich irgendwie, naja, es ist halt gut trinkbar. Ne? Es versteckt natürlich komplett den Alkohol, dadurch, dass du so ein bisschen mehr Körper hast und so weiter.
Wie viel Prozent hat er da?
Ich glaube, er hatte dann am Ende nur 5,9 oder 5,8.
Ja.
Also ist jetzt auch nicht wenig, aber er war eigentlich ein bisschen höher angesetzt. Doch, ich habe noch einen Keck.
Aber noch was.
Einen Keck habe ich noch stehen und alles, was ich so abgefüllt hatte, ist schon weg. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, der Brauonkel, der Jörg, liebe Grüße nach Gladenbach bei Marburg. Genau. Der hatte noch einen Maibock von mir vom letzten Jahr. Und mit dem war ich ja extrem zufrieden.
Den habe ich auch probiert. Der war extrem geil, ja.
Sehr, also der war so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber da habe ich halt auch einen riesen Aufwand betrieben. Also da habe ich auch, da habe ich die Y-Yeast, oder ist das Y? Nee, WLP, ne? Die German Bock 833, genau. Die habe ich da benutzt und habe einen 6 Liter Starter gegeben auf 30 Liter Bier und wirklich übel krass Gärtemperaturen eingehalten und so weiter, kalt angestellt und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, es hat auf jeden Fall genau das Profil, was ich wollte, sehr clean, sehr crisp, diesen untergärigen Touch. Musste natürlich eine Zeit lang lagern, das ist mit der Oslo dieses Jahr eben nicht der Fall gewesen, aber es war halt wirklich ein cooler Maibock. Und wir haben den getrunken letztens. Und er war, also ich habe mir ja nur noch aus Erinnerung, aber er war mindestens noch so, wenn nicht sogar besser. Und da kann ich nur wieder sagen, ach, es lohnt sich einfach mal ein, zwei Fläschchen zur Seite zu stellen. Aber ich schaffe es ja selber immer wieder nicht. Es ist echt zum Verzweifeln. Ich muss die Biere wahrscheinlich in fremde Kühlschränke stellen und dort ganz hinten. Und dann bleiben sie vielleicht länger versteckt. Das war auf jeden Fall cool. Also war sehr lecker. Ja.
Genau. Ja, klingt gut. Nee, hat mich jetzt nochmal interessiert. Ich habe nämlich auch noch ein bisschen was von meinem. Also, ich habe extra nicht alles getrunken.
Ja, also ein bisschen was zurückstellen. Gerade bei den Böcken macht das schon Sinn. Bei den Kaufböcken mache ich das zum Teil auch, ne? Also so ja. Maiböcke oder auch so dunkle Böcke, die stelle ich dann halt, da hole ich mir meistens 2 oder 3 Flaschen und stelle die dann ins Regal und trinke eine. Bei meinen eigenen kriege ich es irgendwie nicht hin. Egal, ihr habt jetzt euer Wasserprofil bekommen und habt da einen Haufen Werte drin stehen. Was interessiert euch? Da gibt's ein paar Sachen, da solltet ihr ein Auge mehr drauf werfen. Das ist vor allen Dingen Sulfat, Chlorid, Calcium, Magnesium, Natrium, der pH-Wert und die Alkalität. Und auf diese Punkte wollen wir jetzt einfach so ein bisschen genauer eingehen. Und ich würde mit Sulfat und Chlorid gleich mal anfangen, weil das meiner Meinung nach mit die entscheidenden Faktoren sind, um euer Wasser richtig auf den jeweiligen Bierstil, den ihr brauen wollt, einzustellen.
Genau, sensorisch gesehen.
Ja, genau, ja, sensorisch. Genau, also das, was am Ende wirklich auch Spaß macht, weil man dann einfach merkt, okay, das bringt irgendwas am Geschmack oder das verändert was, wenn ich es wenn ich das eine oder das andere ein bisschen mehr betone. Da kann man kurz zusammenfassen, dass mehr Chlorid im Wasser die Malzaromen und den Körper des Bieres, also die Vollmundigkeit unterstützt und mehr Sulfat eher die bittere und mehr Sulfat im Wasser erzeugt einfach schlankere Biere vom Geschmack her.
Genau.
Man hört ja auch immer wieder das Chlorid-Sulfat-Verhältnis. Und ein Beispiel ist da, weil ich jetzt hier auch gerade so ein IPA im Glas habe, ich weiß nicht, ob das Wasser angepasst wurde, aber ich sehe hier an den Wasserwerten ist nichts eingetragen, also nehme ich an nicht. Aber für ein East Coast IPA, also was ein bisschen vollmundiger sein soll, da wäre es gut, wenn ihr den Chlorid-Teil ein bisschen nach oben schraubt. Und für ein West Coast IPA, was so schlank und bitter sein soll, da eben Sulfat nach oben schrauben.
Ja, genau, das würde ich auch machen. Also es kommt halt auch immer so ein bisschen auf den Bierstil an. Das ist ja halt wirklich also maßgeblich halt so ein bisschen abhängig. Aber jetzt möchte ich auch nochmal sagen, es gibt halt eben beim Braumagazin, da packen wir auch den Link in die Shownotes rein.
Auf jeden
Fall. Genau, diese so einen schönen Artikel halt auch zum Thema Brauwasser. Und da sieht man dann halt ja auch nochmal, welche, ja, Vorgaben es gibt für bestimmte Bierstile. Da möchte ich aber halt auch nochmal erwähnen, dass es halt nicht zwingend vorgeschrieben ist, sondern es ist halt einfach eine Empfehlung. Es ist halt wahrscheinlich aufgrund, keine Ahnung, was die gemacht haben, ob die jetzt zum Beispiel gesagt haben, die analysieren halt einfach verschiedene Biere und machen daraus dann so einen Durchschnitt oder sagen halt einfach, okay, wir haben es jetzt einfach recherchiert und schauen halt, was sind so die gängigen Empfehlungen für diese Wasserprofile. Aber das ist halt immer nur so ein Startpunkt. Das heißt also, wenn ihr gar keine Ahnung habt, fahrt ihr damit erstmal super. Und wenn ihr dann merkt, okay, beim Verkosten dann, weiß nicht, es könnte halt ein bisschen mehr Chlorid, ein bisschen weniger Sulfat haben, dann macht ihr das halt einfach. Es ist euer Bier im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn euch das so schmeckt, dann müsst ihr euch da nicht an irgendwelche Vorgaben halten.
Genau so ist es. Also ihr müsst einfach sehen, ihr schmeißt ja auch nicht den Hopfen unbedingt rein, der in irgendeinem Rezept steht, nur weil es da drin steht, sondern ihr haut natürlich den rein, den ihr gern benutzen wollt oder auch andere Zutaten. Genauso ist es beim Wasserzusammensetzung. Also macht das so, wie ihr Bock habt. Natürlich erstmal muss man so ein bisschen einen Überblick gewinnen und natürlich sich auch an so, ich sag mal so, Kennzahlen langhangeln, um die ersten Versuche zu wagen. Aber wenn ihr dann merkt, hier mein West Coast ist mir nicht schlank genug, klar, arbeitet dann natürlich an der Maischearbeit oder beim Maischen, versucht den Endverkehrgrad hochzuschrauben. Wenn euch das immer noch nicht reicht, dann knallt halt noch das Sulfat-Chlorid-Verhältnis hoch. Dann reicht halt nicht mehr, weiß ich nicht, 2:1, sondern schraubt es halt hoch auf 3 oder 4:1, je nachdem. Es kommt natürlich auch darauf an, wie hoch das wirklich ist. Also der sollte bei so einem IPA, würde ich jetzt einfach mal sagen, Sulfat, Chlorid, so im Bereich von 150 bis 250 Milligramm pro Liter, also ppm auch, bewegt man sich da schon ganz gut. Und machst du ein Foto?
Ja. Ja. Einmal für den Fabian.
Ach so. Aber genau, da bewegt man sich schon wirklich in einem guten Rahmen, wenn man so drüber geht. Das muss nicht unbedingt sein, drunter auf jeden Fall, das kommt auf den Bierstil an. Aber ja, das ist so ein Kennwert, den kann ich jetzt einfach mitgeben. Ich weiß nicht, Dave, übertreibst du es mehr, machst du es gar nicht so hoch? Wie ist das bei dir?
Es kommt halt echt immer so auf das Bier an. Also bei so niedrigeren, also vom Alkoholgehalt niedrigeren Bieren mache ich eigentlich eher weniger tatsächlich. Keine Ahnung, also zum Beispiel bei meinem Red Ale, da habe ich ein ziemlich ausbalanciertes Profil. Kann ich jetzt auch nochmal parallel kurz nochmal bei Beersmith reinschauen. Aber da habe ich halt auch zum Beispiel relativ viel am Wasser immer mal wieder rumgespielt. Weiß nicht, ich glaube, das war so bei so circa 80 bis 90 ppm. Moment, ich schaue nochmal schnell. Ein Red Ale, zack.
Ja, ist ja immer interessant, weil das ist ja jetzt so, ich sag mal, eher so im mittleren Bereich, was Alkoholwerte angeht, oder im normalen Bereich, da so, und dann halt ausgewogen als zwischen Malz und zwischen Malzkörper und Bitterkeit.
Ja. Genau, also ich habe tatsächlich bei beiden oder beziehungsweise bei allen drei Iterationen habe ich 75 Sulfat und 75 ppm, also Parts per Million Chlorid. Genau, und das ist halt eigentlich, ich finde, das passt echt ganz gut, weil ich finde, das Bier soll halt so ein bisschen malzig sein, es soll aber halt auch ein bisschen hopfig sein, von daher habe ich beide Werte ein kleines bisschen angehoben, aber nicht zu extrem, weil es ist halt, es soll ja immer noch irgendwie so eine hohe Drinkability haben, und ich sag mal, bei einem IPA kann man da natürlich noch viel höher gehen, gerade was so Sulfat angeht, aber nö, für so ein Red Ale passt das halt wunderbar.
Ja, ist ja cool. Einfach so ein paar Beispiele. War uns auch wichtig, dass wir immer mal so ein Beispiel reinhauen, dass es eben nicht eine ganz so eine trockene Angelegenheit wird und man auch so ein bisschen eine Vorstellung bekommt, wo geht die Reise hin, dass man einfach weiß, über welche Werte sprechen wir hier eigentlich.
Ja, genau. Also das ist halt auch echt, wie gesagt, von Bier zu Bier unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel noch hier als anderes Beispiel einfach New England Style Pale Ale. Da bin ich bei einem Profil von 100 ppm Sulfat zu 150 Chlorid gegangen. Und das hat halt auch echt mega gut gepasst. Es hatte immer noch eine schöne bittere, aber es war halt auch trotzdem schön cremig und süßlich auch so ein bisschen und vollmundig halt vor allem. Also das war halt auch echt cool. Also für so New England Pale Ale finde ich das Profil zum Beispiel wieder besser.
Genau, also das finde ich da auch vor allen Dingen wichtig, auch das Wasser, einfach um diesen cremigen, vollmundigen, süßen Charakter des Bieres zu unterstützen, auch wenn es natürlich mega krass auf der hopfigen Seite ist, ganz klar, aber um das so ein bisschen zu unterstützen, kann man eben da ganz viel am Wasser spielen, und dann müsst ihr euer natürlich an den Kennzahlen langhangeln, langsam einsteigen in das Thema und dann so ein bisschen den eigenen Geschmack und den eigenen Weg finden, wie ihr das machen wollt.
Es gibt ja auch zum Beispiel, also der Marshall Schott, der sagt das halt bei Blossophy halt auch ständig, er macht halt eigentlich immer mehr Sulfat als Chlorid rein, bei allen Bieren. Egal was, selbst bei einem Märzen, wo man halt auch trotz so einem, ja, aber ihm schmeckt es halt so, völlig in Ordnung. Ja. Ich meine, so wer sind wir? Das, genau. Also, ich meine, wenn jemand bei seinen Fritten irgendwie mehr Pfeffer oder sowas drauf macht oder viel zu viel Paprikapulver, ja, mein Gott.
Kann ich nicht nachvollziehen, aber ich muss es ja auch nicht essen.
Nö, also Paprikapulver geht aber schon immer auf Fritten, finde ich.
Nee, mag ich gar nicht, nur Salz.
Nee? Aber oh, krass. Ja, siehst Salz du, guck Ketchup. Mal. Ja, und das ist es halt, aber da kann ich mich jetzt so kurz drüber lustig machen oder andersrum du auch. Ja. Hat übrigens eine Diskussion vor kurzem mit Balkon Braumanufaktur, glaube ich, der gesagt hat, da können wir eine Umfrage mal wieder machen, haben wir ja lange nicht mehr.
Ja.
Er hatte behauptet, dass in jede Currywurst hier Essiggurken feingeschnittene reinhören. reingehört. In jede Currysoße meine ich, Entschuldigung. Also, nee, wo ich so gedacht habe, das habe ich noch nie gehört und ich habe schon viele Currywürste in meinem Leben gegessen.
Das glaube ich dir sofort. Ja. Nein, habe ich auch noch nicht gehört. Also, da sind wir schon mal 2-1, aber wir starten eine Umfrage bei Insta. Wer mit abstimmen will, guckt mal rein.
Ja, genau.
Mit rein.
Und vor allen Dingen, das Coole ist, da müssen die Leute auch wirklich die Folge gehört haben, um zu wissen, warum wir das machen hier mit der Umfrage.
Ja, das erkläre ich dann auch nicht. Die packe ich einfach so rein.
Genau.
Ja. Finde ich gut. Und wenn dann die Rückfragen kommen, dann weiß ich genau, Leute, das habt ihr noch nicht gehört hier.
Genau.
Ja. So können wir es auch gut
überprüfen. Kleiner Test.
Ja, genau. Ja, genau. Weiter geht's mit Calcium und Magnesium. Die Werte geben an, wie hart euer Wasser ist. Und wenn man immer so Wasserhärte hört, dann greift man sich schon immer an den Kopf und denkt, oh nein, aber es muss auch nicht immer schlimm sein, wenn man ein bisschen hartes Wasser hat, weil zum Beispiel Calcium ist ein super wichtiger Hefenährstoff, also es kann jetzt nicht schaden, davon was im Wasser zu haben. Sorgt zum Beispiel auch dafür, dass die Hefe besser ausflockt, also bringt euch klarere Biere im Endeffekt. Und der Calciumwert, der sollte so im Bereich zwischen 50 und 150 Milligramm liegen. Mhm. Wenn er über 200 geht oder wenn er extrem hoch ist, dann kann euer Bier so einen leicht mineralischen Geschmack kriegen. Kennt man ja manchmal, wenn das so ein bisschen wie so Eisen oder so mineralisch schmeckt, dann kann es natürlich auch während der Gärung passieren, so als Fehlaroma. Aber es kann auch zum Beispiel dran liegen, dass euer Calciumwert relativ hoch ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und das nächste Ding ist ja Magnesium, auch wichtig für die Hefe. Jetzt muss ich ganz kurz mal hier meine Dings gucken. Genau. Magnesium. Nächster Punkt ist Magnesium, auch super wichtig für die Hefe. Sollte man aber relativ gering halten, weil auch das Malz schon relativ viel davon einbringt. Gerade bei Bieren mit einer hohen Stammwürze oder also mit einer großen Schüttung sollte man das so im Bereich 0 bis 20 Milligramm pro Liter halten. Was drüber ist, kann so leicht säuerlich sein, ein bisschen adstringierend, kann aber in dem ein oder anderen Bierstil wieder cool sein, wie zum Beispiel in einem Porter oder einem Stout, wo man dann diese leicht röstigen, beißenden Noten unterstützen möchte, dann kann man ruhig mal so auf 30 bis 40 Milligramm pro Liter hochgehen.
Ich schau mal gerade, wie es bei mir so ist.
Also ich halte das eigentlich immer sehr, sehr niedrig. Ich persönlich.
Ja. Magnesium, ne?
Genau, Magnesium halte ich immer ziemlich niedrig.
Ja, habe ich auch bei mir 18. Ich glaube, das ist auch, keine Ahnung.
Das ist okay.
Da passiert auch nichts eigentlich. So.
Nee, da ist dann, also das wird dann wahrscheinlich auch keinem auffallen, ob euer Magnesiumwert jetzt bei 18 oder bei 12 liegt. weil das eben auch in so einer geringen Spanne ist. Das meinte ich ja vorhin, gerade mit Chlorid und Sulfat. Also wenn man dann sagt, mein Sulfatwert liegt bei 250 und Chlorid aber nur bei 100, das ist halt eine Riesenspanne, die dazwischen liegt. Genau. Und wenn man jetzt beim Magnesium sagt, man sollte eh schon nur 0 bis 20 einstellen, dann macht das in dem Fall dann auch nicht unbedingt einen Riesenunterschied. Ja. Ja, kommen wir zum Natrium. Ist ein Salz, kennt man. Und in gewissen Mengen kann das finde ich auch spannend, kann das diesen malzigen und vollmundigen Charakter eines Bieres unterstützen. Man sagt so, bis 50 Milligramm ist eigentlich normal, bis 100 Milligramm kann es wirklich so eine Vollmundigkeit unterstützen und alles, was drüber hinausgeht, wird dann natürlich eine salzige Angelegenheit, aber auch das kann wieder von Bierstil zu Bierstil interessant sein, zum Beispiel für eine Gose. Wenn da der Natriumwert von Grund auf schon ein bisschen höher ist, ja, dann habt ihr geiles Wasser, um eine Gose zu brauen. Also auch da müsst ihr einfach gucken, was will ich brauen und ist es eher hinderlich für den Geschmack am Ende oder ist es eher förderlich sogar oder ist es im Prinzip egal, dann fahre ich einfach diesen Wert relativ weit runter.
Dazu möchte ich auch noch mal ganz kurz was sagen, weil da habe ich nämlich halt auch schon öfters mal irgendwie so ein Feedback zu bekommen. Eigentlich gehen wir darauf gleich noch an, wie man das Wasser dann aufbereitet. Aber zum Beispiel mein Wasser hat halt eben grundsätzlich 18 ppm Natrium. Aber ich habe dann tatsächlich bei dem New England Pale Ale habe ich noch Backpulver reingemacht, damit ich halt eben den pH-Wert erhöhe, ne, Quark und so. Und dann halt auch noch Natriumchlorid und war dann tatsächlich bei 150 ppm und das war nicht salzig.
Ja, das hätte ich jetzt eh ganz nach diesen Werten gesagt. Es kann natürlich auch sein, das sind wirklich Grenzwerte und die haben wir uns jetzt auch nicht unbedingt ausgedacht. die sind rein recherchiert. Ich sag mal, wir sind jetzt kein Wissenschaftspodcast, aber rein auf wissenschaftlicher Ebene oder aus das, was, was so in Büchern steht und so weiter, da nehmen wir ja auch unser Wissen her. Das ist ja, jetzt nicht so, dass wir irgendwo im Labor stehen. Wäre auch cool, wenn wir zwei mit so einem weißen Kittel und einem Erlenmeyer, wie man sich's halt so vorstellt, machen wir aber ganz selten.
Das machen wir und irgendwann mal wirklich für so ein Foto.
Das für ein cool. Shooting. Ja, ja, vielleicht für das Podcast-Cover wäre das auch irgendwie cool. Naja. Egal, aber
dann. Aber dann mit so einem grünen, mit so einer grünen Flüssigkeit irgendwie.
Ja, drin. Das muss rausblubbern, so rausschäumen. Ah. Muss das. Ja, ja, es muss dampfen auf jeden Fall. Und das sind ja die Werte, die wir hier auch vermitteln. Es kann natürlich aber auch sein, dass es gar nicht so ist. Ich kenne zum Beispiel auch den Matthias hier aus Wiesbaden. Liebe Grüße. Und der braut mit mir ja auch gern zusammen. Wir machen ja so belgische Biere oder er ist eh so ein Fan von belgischen Bieren, braut auch sehr viel davon selber. Der hatte jetzt auch einen relativ hohen Natriumwert in seinem Wasser. Ich glaube, der lag auch bei 120, 130, irgendwo so in dem Dreh.
Oh, Alter.
Aber er hat damit auch gute Biere gemacht. Da sage ich halt wieder, okay, das passt vielleicht auch gut, weil du brauchst so, ich nenne sie immer die dicken Belgier, also wirklich so vollmundige, süße, schwere Sachen. Da kann natürlich wirklich, wie gesagt, ein hoher Natriumwert die Vollmundigkeit auch unterstützen, auch wenn er vielleicht ein bisschen über diesem besagten Grenzwert von 100 liegt. Aber ja, Dave hat die ähnlichen Erfahrungen gemacht. Das kommt halt wirklich auch drauf an, wie die ganze Zusammensetzung, wie euer Rezept aussieht, wie vielleicht auch die anderen Werte im Wasser sind, ne, die man jetzt vielleicht auch gar nicht behandelt. Und einfach ausprobieren.
Finde ich gut. Was kommt jetzt?
Das nächste Ding, der nächste Knaller, pH-Wert. Ganz wichtiger Fakt. Grundsätzlich gibt er erstmal an, ob etwas basisch oder sauer ist und von 1 bis 14 und wobei 7 neutral ist. Der pH-Wert ist an sich beim Brauen super wichtig, auch für den Geschmack, aber auch für viele Prozesse beim Brauen. Vor allen Dingen beim Maischen sollte man drauf achten. Jetzt kommt wieder dieser, was ist der perfekte Maische-pH? Ich habe ihn so für mich bei 5,2 bis 5,6 definiert. Grundsätzlich ist er aber eigentlich noch ein bisschen schlanker oder noch ein bisschen enger zu sehen. Siehst du auch, glaube ich, so, Dave, ne? 5,4 bis 5,6 ist eigentlich perfekt, damit einfach die Enzyme perfekt arbeiten, damit der ganze Zucker umgesetzt wird, was sich wiederum auf den Vergärgrad auswirkt und eure Gärung im Endeffekt dann. Deswegen ist es echt wichtig, dass ihr den ein bisschen im Auge habt. Und wenn der höher ist als diese 5,6, also nicht, wenn er leicht drüber ist, aber wenn er wirklich, wenn ihr ein bisschen nach oben geht, und da kommt auch gleich der Dave wieder mit einer Anekdote, aber grundsätzlich ist es so, wenn der höher ist, dann können Gerbstoffe extrahiert werden, die zu einer unangenehmen Bitteren führen können. Und wenn der pH-Wert zu niedrig ist, ja, dann wird euer Bier ein bisschen säuerlich schmecken.
Genau. Und es hängt halt auch immer total von der Hefe dann hinterher ab, bei welchem pH-Wert ihr hinterher landet. Also Lagerhefen zum Beispiel ziehen den pH-Wert auch etwas weiter runter, aber am stärksten sind halt einfach die Quaiks. Da gibt's auch, boah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch finde, aber ich glaube, Escapement Labs hatte halt eben die Studie.
Ja,
ich
finde es auf jeden Fall. Können wir reinpacken. Ja, meint pH-Gap, ne?
Genau. Ja, zum Thema Anekdote ganz kurz. Ich hatte bei Hopfen und Meer habe ich ja relativ viel letztes Jahr gebraut. Also was ist relativ viel? Ich habe ja überwiegend, also alles eigentlich gebraut, bis auf einen Sud. Und da hatte ich mal den pH-Wert gemessen bei einem West Coast IPA mit 100% Wiener Malz in der Schüttung. Und ich glaube, ich war bei 6,0 bis 6,1 in der Maische. Und das ist natürlich schon echt viel. Und ich habe nie trotzdem irgendwie den pH-Wert weiter angerührt, sondern hab's halt eigentlich so gelassen. Gerade mit den Feigbienen hat super gepasst, aber auch wenn ich mit einer normalen Ale-Hefe oder so vergoren habe, war das halt immer in Ordnung. Und ich hatte nie dieses Astringente und vor allen Dingen halt auch nicht, selbst wenn ich mit Brune Back den Maischesack halt eben ausgewrungen habe. Und das habe ich halt auch hinterher zwei, dreimal gemacht. Und auch da war nie so dieses richtig so, ja, beißende, astringente, nachhängende, unangenehme, wo man sich so denkt, ja, dass man irgendwelche Tannine oder so oder Gerbstoffe halt eben extrahiert und ja, also das nur mal
ganz kurz dazu. Wobei es da halt auch wieder der wahrscheinlich auch der richtige Bierstil ist, ne? Gerade in so einem West Coast ist es ja okay, wenn er so ein bisschen, also ich finde es zum Beispiel okay, wenn er so ein bisschen knackig, beißend, bitter ist und so ein bisschen vielleicht auch einen Ellenbogen ausfährt, aber ja, das kommt wahrscheinlich wieder auf viele verschiedene Sachen an. Achtet einfach drauf. Einfach nur schon für die Maische-Prozess an sich oder auch für die für den weiteren pH-Wert eures Biers bis dann eben in die Flasche oder ins Keg, dass es einfach von ab Maische-pH einfach passt. Genau. Ich weiß zum Beispiel von meinem Würdent-Klon, den ich gemacht habe, das Fanboy, was ich da gebraut hatte für den Wettbewerb. Die achten zum Beispiel drauf, dass der Maische-pH eher bei 5,2 ist, damit dann der Würze-pH beim Kochen relativ niedrig ist. Und das sorgt nämlich dafür, dass die Bitterstoffe aus dem Hopfen schlechter extrahiert werden. Und gerade bei diesen New England IPAs ist das halt dann da wieder ein Vorteil, was in anderen Bierstilen wieder ein Nachteil ist. Ne? Gerade wenn man sich da mit den IBUs schwer tut, beziehungsweise schwer rumrechnet, dass man dann seine IBUs erreicht. Das kann da auch dran liegen, dass man einfach schon beim Maische-pH vielleicht ein bisschen zu niedrig ist.
Ja.
Und ja, zum pH-Wert gehört die Alkalität, die wird auch verschieden benannt, also Carbonathärte kann die heißen in euren Analysen, HCO3, Säurekapazität bis pH 4,3, da kann man bei Maische Malz und Meer mal gucken, die haben da ein Sternchen dran gemacht, Und da gibt es noch mehr Möglichkeiten, das Zeug zu benennen. Warum das so ist, keine Ahnung. Könnt ihr uns gerne mal erzählen, ich weiß es nicht genau. Das kann man als eine Art Puffer oder noch bildlicher gesprochen, das habe ich aber auch nur in einem anderen Blog gefunden, fand ich ziemlich cool, ist es der Bodyguard des pH-Wertes. Denn je höher die Alkalität ist, desto mehr Milchsäure brauchst du, also ne, desto mehr musst du quasi aufbringen, um an dem so vorbeizukommen, um den pH-Wert zu senken. Oder man kann sie natürlich mit, also wir kommen später nochmal drauf, aber Milchsäure ist zum Beispiel was man dann einsetzen kann, um den pH-Wert zu senken, oder Phosphorsäure.
Ja. Genau. Oder Salzsäure auch tatsächlich.
Genau. Und ja, da könnt ihr auch mal, deswegen ist das auch so ein Wert, der super wichtig ist, ja, auf jeden Fall mit im Auge haben.
Und auch die Brausalze tatsächlich senken zum größten Teil halt auch nochmal den pH-Wert und die Restalkalität. Ja, und damit ihr auch wisst, wie ihr das Ganze angehen könnt, beziehungsweise welche Möglichkeiten es da gibt, reden wir da jetzt mal ganz kurz drüber, beziehungsweise ich. Ich habe nämlich so 5 verschiedene Wege gefunden, mit denen man das machen kann. Manche bedingen halt einfach, dass ihr noch ja gewisse Investitionen tätigt. Manche könnt ihr quasi mit eurem Leitungswasser halt einfach machen oder genau, aber da gehe ich jetzt nochmal gleich in Ruhe drauf ein. Ja, das erste ist eine Umkehrosmoseanlage. Das ist halt tatsächlich auch das, was die Brauereien halt zum größten Teil halt nutzen, die ihr Wasser aufbereiten, denn da kommt ihr tatsächlich auch auf ein, ja, wirklich komplett voll entsalztes Wasser halt raus, wie beim Mischbett Vollentsalzer eben auch, nur über ein anderes Verfahren. Das wurde übrigens erfunden von der NASA in den 60er Jahren, damit die quasi... Das
ist so geil.
Ja, das habe ich auch, also ich habe das mal irgendwann in der Bahn gelesen letztens, wo ich so dachte, ja, Wahnsinn, ey.
Um vom, halt wirklich... Vom Space Shuttle in den Hobbykeller.
Ja, ehrlich, also, ey. Und, es wurde halt entwickelt, damit die Astronauten quasi einfach nochmal mehr Trinkwasser halt zur Verfügung haben. Und die haben dann quasi wirklich den Urin halt der Astronauten dann halt gefiltert und genau, dann wieder 40% Trinkwasser rausbekommen. Was ja nicht schlecht ist. Ich meine, ey, das kann ja auch mal über Leben oder Tod entscheiden. Und dann trinke ich auch lieber das, auch wenn ich es irgendwie eklig finde. Aber ich meine, wenn da halt wirklich alles raus ist.
Ja, es wird ja, es schmeckt ja nicht danach, ne?
Ja, eben, genau.
Und welches ja, Bier hattest du da erwähnt? Da gab es doch ein Bier, ne?
Ja, in Finnland oder so haben die irgendwie mal eins gebraut. Von einem Festival, von so einem Metal-Festival, haben die halt auch wirklich dann die ganze Pisse von den Metlern da aufgesammelt, die Bier getrunken haben und haben daraus irgendwie auch wieder ein Bier gebraut. Also sehr ökologisch.
Das finde ich echt.
Muss ich ja, ja sagen, ökologisch sehr wertvoll, hat auch wahrscheinlich eine ganz gute Marketing, also ist marketingtechnisch natürlich auch gut, aber ja, wenn man es weiß, dann wird man es wahrscheinlich nicht so gerne trinken.
Genau, man darf es einfach nicht wissen, glaube ich, dann wäre das voll okay.
Genau, und so eine Umkehrosmoseanlage gibt es halt auch in verschiedenen ja Preiskategorien. Es gibt halt auch die Möglichkeit tatsächlich für euer Haus, also wenn ihr zum Beispiel ein Haus zieht oder euch ein Haus baut, dass ihr da halt im Keller so eine Umkehrosmoseanlage installiert, wenn euer Wasser zum Beispiel halt einfach mega hart ist. Ne? Ich sag mal, gerade beim Tee oder Kaffee trinken merkt man ja auch einen krassen Unterschied. Ne? Und da könnt ihr dann natürlich auch mit eurer Frau dann ein bisschen reden und ja das schmackhaft machen, dass ihr als Hobbybrauer eine Unkyrosmoseanlage braucht, sagt aber halt einfach, ja, aber da hast du ja auch was von, nämlich du trinkst also gerne Kaffee und dann schmeckt dein Kaffee viel besser und ich denke ja nur an zweiter Stelle an mich.
Genau, eigentlich also, müsstest du es strategisch gesehen, müsstest du es so sagen, eine Umkehrosmoseanlage wäre cool für Kaffee und Tee und so weiter genau. Und für den Wasserkocher und so weiter, bla bla bla.
Ja,
und
zum Lebensmittel machen, genau.
Also genau, und dann kannst du ja so zwei Tage später sagen, ach, jetzt habe ich gesehen, das ist auch gar nicht so schlecht fürs Bier.
Ja, genau. Und ja, es ist vielleicht eine Möglichkeit für euch. Also das Problem ist halt eine Umkehrosmoseanlage, aber auch so ein bisschen, also A, die kostet halt relativ viel Geld, und B muss die halt auch ziemlich oft laufen, damit damit die halt einfach gut funktioniert. Und C ist es halt auch nochmal so, dass es auch eine gewisse Vorlaufzeit braucht, bis die Umkehrosmoseanlage sozusagen euer Wasser halt wirklich hat. Also ich weiß, der Jan Kemka, der braucht halt auch seit einiger Zeit mit Umkehrosmose und hat halt, wir haben das halt immer so gemacht, wir haben quasi am Vortag haben wir schon die Anlage eingeschalten, dann läuft die halt, macht so ein IBC halt voll mit Wasser, das sind so knappe 10 Hektar, glaube ich, an Wasser oder 8, 9, irgendwie so um den Dreh. Genau, und dann hast du halt dein Wasser, aber das musst du halt schon echt ein paar Stunden vorher machen. Und das heißt, wenn du mal so spontan brauen willst, aber hast halt dein Umkehrosmoser nicht halt eingeschalten, genau, dann hast du halt kein Wasser und ist halt blöd.
Gelitten.
Genau. Dann hätten wir noch den Mischbett Vollentsalzer. Da gebe ich wieder das Mikrofon an dich über, weil da kennst du dich halt einfach besser mit aus.
Ja, also ich nutze einen Teil, habe dazu auch ein Video gemacht, packen wir auch in die Shownotes. Und das ist halt die für Hobbybrauer, finde ich, ein bisschen einfache Variante, zudem es auch mobil ist. Also das kann man auch leichter wegpacken als eine Umkehrosmoseanlage.
Ja, genau, das wollte ich auch noch, stimmt.
Ja, die holt mir jetzt nicht raus und legt die auf den Tisch und verkabelt alles. So ein Mischbett Vollentsalzer reicht im Prinzip, wenn ihr eine Hülse habt, in die ihr dann das Harz packen könnt. Und das Harz gibt es auch in ganz unterschiedlichen Zusammensetzungen. Also je nachdem, wenn ihr eure Wasseranalyse habt und ihr seht, okay, eigentlich ist es nur, weiß ich nicht, das und das Salz, was ich ein bisschen rausfiltern muss, dann gibt's höchstwahrscheinlich dafür auch das perfekte Harz oder die perfekte Kombination, um das ein bisschen zu verringern. Ich arbeite mit 55% Anion und 45% Kation oder andersrum, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, müsste ich nachgucken. Egal, auf jeden Fall mit dem Harz, was quasi dazu führt, dass euer Wasser komplett entsalzt werden kann. Und ich beginne dann quasi bei Null. Und das Schöne ist, das ist relativ günstig. So ein Mischbett Vollentsalzer könnt ihr euch zusammenstellen für, wenn ihr so richtig low budget macht, für 50 Euro. Mhm. Und was ihr dazu noch braucht, ist ein Leitfähigkeitsmesser. Der kostet 10 Euro. Und dann messt ihr quasi die Leitfähigkeit vor, also eures Leitungswassers. Und dann nochmal, wenn ihr es durchlaufen lasst, dahinter. Und anhand der Leitfähigkeit, wenn die so bei, ja, ich sag mal 20 bis 40 Mikrosiemens danach ist, dann seid ihr auf einem guten Weg Richtung Nullerwerte. Ansonsten sind die halt noch im einstelligen Bereich, ist aber auch nicht schlimm. Und dann kriegt man raus, wie schnell kann denn das Wasser durch die Mischbettvollentsalzer laufen, damit es wirklich entsalzt wird. Da muss man dann eben mit einem Kugelhahn oder mit irgendeinem Ventil am Ausgang arbeiten. Bei mir ist das zum Beispiel ein Liter pro Minute ungefähr. Und da habe ich jetzt ein cooles Gimmick gekriegt. Und zwar gibt es so einen Durchflussbegrenzer. Das ist einfach so ein 0,5 Zoll Innengewinde auf Außengewinde oder andersrum, je nachdem, wie ihr es braucht. Und da läuft nicht mehr durch als ein Liter pro Minute. Das heißt, ihr könnt den Hahn dahinter voll aufmachen und kriegt genau die Werte, die ihr beim Einstellen dieses Teils berechnet habt oder gemessen habt. Ja, also ist ein cooles Teil, kann man einfach verstauen. Ich habe es natürlich fest installiert, ich muss es ja nicht verstauen im Keller. Das kann man natürlich auch machen, da gibt's so Halterungen für. Und wie gesagt, je nachdem, man kann sich das hochkonfigurieren bis auf komplett aus Edelstahl und so Späße. Oder man nimmt einfach das Plastik-Basic-Teil und dann liegt man ungefähr bei 50 Euro. Die Harze dazu, jetzt in meinem Fall, die werden in Liter angegeben. Da warst du mal so ein bisschen verwundert, Dave, das weiß ich noch. Ja. Also ein Liter Harz kostet ungefähr, ich glaube, 5 Euro. Wenn man gleich ein bisschen mehr kauft, dann liegt man so bei 5 Euro, manchmal 4 Euro. Das ist manchmal im Angebot. Aber für mehr als 6 Euro habe ich das eigentlich noch nicht gesehen. Und okay. Ich brauche, um das noch abzuschließen, ich brauche für circa 70 bis 80 Liter Wasser, was ich aber nicht brauche an einem Brautag, bräuchte ich, was ist das dann, 0,7 Liter Harz, genau. Also 700 Gramm, aber das ist ja, stimmt ja nicht, also 0,7 Liter Harz, dann ist dieses Teil voll, diese Patrone, und dann könnte ich so bis zu 80 Liter Wasser durchjagen. Das ist schon cool, also ja, muss man sich mal überlegen, was da am meisten Sinn macht.
Genau. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit ja, gekauftem Wasser zu arbeiten. Da gibt es einmal die Möglichkeit, destilliertes Wasser zu nehmen. Das gibt es halt auch in so 5 Liter, glaube ich, Containern oder so. Genauso wie das Purania-Wasser. Das wäre halt die vierte Möglichkeit. Es ist halt so, bei diesem Purania-Wasser habt ihr halt einfach schon etwas Salz halt auch im Wasser drin. Das destillierte Wasser ist halt auch komplett glatt gebügelt, wie das Wasser aus dem Mischbett vollen Salzer oder halt auch aus der Umkehrosmoseanlage auch. Das heißt, das müsst ihr komplett halt auch aufsalzen, damit ihr halt wieder auf eure, ja, auf euer gewünschtes Profil kommt. Und ihr habt natürlich halt immer, und das ist halt auch das, was ich weiß, was viele eben machen, einfach wirklich mit dem Leitungswasser wieder zurück zu verschneiden. Also das heißt, manche Brauereien nehmen zum Beispiel für das Bier 90% Osmosewasser und dann halt eben 10% ja, Leitungswasser, weil da halt auch wieder Mineralien drin sind, und da gibt es auch Tools, mit denen man das ausrechnen kann. Ich glaube, beim Maischmalz- und Meerwasserrechner kann man das nämlich auch machen.
Mit dem Verschneiden?
Ja.
Ja, das kann man da ausrechnen, und beim Brewfather zum Beispiel auch.
Ja,
kannst du auch so anklicken. Also du musst dann quasi, kommen wir ja gleich noch zu den Tools, aber du musst quasi beide, genau, Profile anlegen. Einmal Nuller-Profil für destilliertes Wasser und einmal dein normales Leitungsprofil Wasser. Und dann kannst du die miteinander kombinieren in Prozentwerten, die du dann eingibst. Und dann kann man gucken, ob man so ein bisschen sich an dieses Zielprofil nähert.
Ah ja, guck mal, ich habe jetzt gerade nur mal ein bisschen blöd im Beersmith rumgeklickt, wo du gerade drüber geredet hast, und zack, finde ich direkt das Water Profile Tool in Beersmith. Also damit kannst du tatsächlich auch ein Base Profile, dann Dilute With, und dann kannst du halt quasi dann halt einfach einstellen, ne, was dann halt dein anderes Profil halt eben ist. Also finde ich auch ganz cool. Ne? Und das kannst du dann sogar abspeichern. Sehr cool, genau. Und die fünfte Möglichkeit ist, die ich halt einfach schon von Anfang an auch nutze, ist halt einfach mein Leitungswasser aufzusalzen oder halt anzupassen. Ist also quasi irgendwie auch so eine Mischung, aber ich finde es halt einfach, also wirklich, ich hatte auch noch nie so schlechtes Wasser, dass ich damit überhaupt nicht brauen konnte. Ich glaube, das Schlechteste war tatsächlich am Bodensee. Also so zumindest von der Härte halt einfach, es war halt mega hart. Ich glaube, ich hatte 9 Grad deutsche Härte, und jetzt bin ich bei, ja, und das ist immer noch gut, ne? Also ich meine,
ja, also
da ich muss glaube, man in Langenargen war es schon 13, glaube ich, da,
ja, obwohl das ist es nur, schon,
ja, ist schon grenzwertig, aber damit
habe ich schon mehr weh, ja,
ein Belgian Strong gebraut, und das ist auch ganz gut geworden, also ja, genau. Und also wie gesagt, das funktioniert einfach, ihr braucht halt keine irgendwelche Geräte kaufen, und gerade wenn ihr jetzt vielleicht anfangt, habt ihr halt auch nicht irgendwie, ja, wirklich viel an Investitionskosten und Dinge, die ihr halt irgendwie vorher anschaffen müsst, sondern ihr könnt halt einfach wirklich loslegen, einfach ein bisschen, ja, die auf die Möglichkeiten, beziehungsweise mit welchen Dingen ihr halt das Brauwasser aufbereiten kommt, da gehen wir jetzt nochmal kurz drauf ein, aber die meisten Sachen habt ihr vielleicht sogar zu Hause schon, und wenn nicht, kriegt ihr die halt für sehr kleines Geld wirklich in den gängigen Shops oder sogar teilweise im Supermarkt.
Um das Wasser anzupassen?
Ja, genau.
Ja, genau. Also da fange ich mal an. Ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich benutze. Ich glaube, bei dir kommt noch mal dann was dazu. Mach mal einfach mal so eine Liste auf, würde ich sagen. Also angefangen mit Gips, der Klassiker, Calciumsulfat, erhöht den Calcium- und den Sulfatwert und verringert den pH-Wert. Dann habe ich im Keller immer stehen Calciumchlorid, erhöht den Calcium- und den Chloridwert und verringert auch etwas den pH-Wert. Und was ich noch nutze, ist Bittersalz, das erhöht den Magnesium- und den Sulfatwert. Das sind die drei Sachen, die benutze ich grundsätzlich, um mein Wasserprofil einzustellen. Damit kommt man schon sehr weit, wenn es vor allen Dingen, wenn es eben entsalzt ist vorher. Und dann habe ich noch so ein paar Sachen, um, naja, wieder was glatt zu bügeln, was vielleicht daneben gegangen ist, zum Beispiel Backpulver. Das erhöht die Alkalität, aber eben auch den pH-Wert, gerade bei einer Quaik. Als ich das erste Mal mit der Oslo gebraut habe, hatte Dave dann ganz aufgeregt geschrieben, ob ich auch auf den pH-Wert geachtet habe und den nicht zu weit gesenkt habe. Und hatte ich natürlich wie immer in den optimalen Bereich gebracht. Und Ja, es war am Ende, hat es so einen säuerlichen Touch und da habe ich so eine Messerspitze Backpulver dazugegeben, einfach so als Pufferlösung, genau. sag ich mal. Und zack, war es weg. Und das ist schon cool, dass man mit so einfachen Mitteln, die man, wie du ja schon gesagt hast, vor allen Dingen auch einfach zu Hause hat, so ein paar Sachen wieder gerade bügeln kann. Oder wenn zum Beispiel, keine Ahnung, euer Maische-pH im Keller ist, weil ihr euch verrechnet habt zu viel Milchsäure gegeben oder der ist grundsätzlich halt relativ niedrig, dann kann man auch schon während des Maischens mit ein bisschen Backpulver den wieder anheben und in die richtige Richtung schieben. Und da habe ich es schon angesprochen, genau. Was ich auf jeden Fall auch immer da habe, ist Milchsäure. Andere nutzen zum Beispiel Phosphorsäure. Das verringert
Salzsäure.
Das verringert den pH-Wert. Und ja, nutze ich eigentlich überwiegend. Also ganz am Anfang habe ich damit auch so ein paar Fake Sauerbiere gemacht, ist auch ganz witzig und die waren auch gar nicht so schlecht, einfach mit Milchsäure halt vorgesäuert, bis es halt sauer war. Ist natürlich nicht so komplex.
Nee, schmeckt auch ein bisschen anders tatsächlich.
Ja, aber war schon witzig. Das waren so meine ersten Erfahrungen mit Sauerbiere selber brauen. Und ja, für den pH-Wert perfekt. Damit könnt ihr auf jeden Fall so ein bisschen was machen. Oder jetzt für die Berliner Weiße zum Beispiel, die ich gemacht hatte, habe ich auch vorgesäuert, genau. Ja.
Wobei, da kannst du zum Beispiel auch nochmal, das habe ich halt auch gelesen, das machen manche halt einfach wirklich mit einem gewissen Teil Berliner Weiße vom Vorsud halt einfach verschneiden. Das setzt da natürlich voraus, dass du einen Vorsud hast. Aber wenn,
ja,
ne?
Ja,
gut, ne?
Jetzt habe ich ihn.
Jetzt hast du ihn. Jetzt kannst du quasi, weiß nicht, 2 Liter oder so, keine Ahnung, wie viel du nehmen musst. Benedikt, glaube ich, der hatte jetzt gestern übrigens einen Livestream gehabt.
Zum War Thema das gestern?
Ja, und ich konnte auch nicht. Ich hatte keine nein. Zeit.
Kann man den Real Life sehen?
Ja, gut, ja,
packen wir euch in die Shownotes. Super interessant. Mit dem steht ja auch noch eine Folge aus, wenn er sich noch zu uns traut. Den haben wir nämlich schon zweimal versetzen müssen. Leider.
Ja.
Sorry an dieser Stelle.
Ja, weil er ist halt echt, also wirklich, also eins meiner großen Vorbilder, was halt Berliner Weiße angeht und auch generell so Biergeschichte und nee, der Typ ist halt auch einfach super auf dem Boden geblieben. Geiler Typ, echt. Zieht jetzt auch übrigens von deiner Gegend in meine. Also,
ich habe es gesehen, in München, ne?
Den werde ich auf jeden Fall mal aufsuchen.
Wir packen euch mal Wilder Wald, also sein Blog ist das oder seine Website, die packen wir euch mal rein und dann diesen Link zum Livestream, den gucke ich mir auf jeden Fall auch noch an, da freue ich mich schon drauf.
Ja, Dito, ey, schönes Bierchen aufmachen, schöne Berliner Weiße.
Mhm. Perfekt.
Schockgesell, ey.
Ja, Dave, du hast es ja schon angesprochen, die Tools, das ist nämlich das Coole. Ich könnte es auf jeden Fall nicht. Ich habe in Mathe immer eher schlecht abgeschlossen. Ich bin froh, dass ich mir da keinen Kopf drüber machen muss, dass ich nichts berechnen muss, weil es gibt Tools, die dir das abnehmen. Und ja, ich nutze den Brewfather, du nutzt Beersmith, oder? Genau. Es gibt aber auch, wie wir es schon angesprochen haben, Maischemalz und Mehr. Brew and Water gibt's. Ist ein cooles Tool für Wasserberechnungen.
Genau, die Brauerei Müggeland hat jetzt auch in der neuen Version dieser Braureka auch einen Wasserkalkulator.
Genau. Durch das Hobbybrauer-Forum, also das hobbybrauer.de-Forum, da geistert, glaube ich, auch eine Excel durch. Irgend so ein Wasserberechnungstool, was auch ziemlich umfangreich ist. Genau. Also es kann man eigentlich fast nicht übersehen, wenn man es möchte. Und da ist das Schöne, ihr legt Wasserprofile an. Einmal euer Wasserprofil, was ihr vielleicht aus der Leitung habt, dann euer entsalztes Wasserprofil oder wer zum Beispiel bei einem Kumpel braut, oder bei seinen Eltern und wohnt aber woanders oder was weiß ich, dann könnt ihr halt ganz viele verschiedene Wasserprofile erstmal speichern. Und dann gebt ihr einfach ein, was ihr für ein Zielwasserprofil haben wollt, entweder aus einem Rezept, was ihr gefunden habt, oder weil ihr euch das selber so zusammengebaut habt, wie der Dave zum Beispiel zum Red Ale. Und dann wird das abgespeichert und ihr habt es beim nächsten Mal und müsst nicht immer wieder nachgucken, wie war das jetzt? Oder ne, man macht sich ja manche Überlegungen in dieser Sekunde zu dem Bier oder in dieser Zeit, wenn man das Rezept erstellt, aber weiß es dann nicht mehr hundertprozentig, wenn man es ein Jahr später versucht, nochmal zu brauen und dann einfach abspeichern, wieder eingeben. Und dann wird euch ausgerechnet, wie viele von bestimmten Salzen ihr dann hinzugeben müsst. Und gleichzeitig, was halt auch cool ist, rechnen die euch auch anhand der Schüttung und des Wasserprofils und der Salze, die ihr hinzugebt, vielleicht noch aus, wie hoch der pH-Wert beim Maischen ist. Und dann kann man da auch sagen, okay, ich will den ein bisschen senken, ich will ein bisschen erhöhen. Das ist eigentlich eher selten, aber vor allen Dingen senken. Und dann kann man gleich ausrechnen, wie viel Milchsäure man dann auch noch für die Wasseraufbereitung vom Maischen dazugibt.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Excel-Tabelle eingehen, weil die hat nämlich der Dirk Hedkamp, ganz lieben Gruß an der Stelle, auch ehemaliger Düsseldorfer, ist jetzt auch schon seit ja über anderthalb Jahren oder so am Bodensee, fast zwei, glaube ich sogar, auf der Schweizer Seite allerdings. Und der hat, meine ich, also ich habe es jetzt gerade versucht, auf seiner Website zu finden, aber ich weiß, er hat da irgendwo so eine Excel, diese Excel-Tabelle eben drin, wo man dann halt eben diese ganzen Sachen mit dem Wasser halt auch generell Rezept und so halt eingeben kann. Also ist dann quasi halt auch wie so eine kleine Rezeptsoftware halt nur in Form einer Excel-Tabelle. Also voll cool, funktioniert halt auch. Der kleine Brauhelfer, glaube ich, hat das auch. Stimmt, haben wir gar nicht. Den habe ich ganz vergessen.
Den dürfen wir eigentlich auch nicht vergessen, weil der ist auch ziemlich cool. Ich habe den ganz am Anfang auch genutzt.
Genau.
Deswegen, also sollte man den auch nochmal ansprechen, ja. Also diese Wassertools, die kommen halt überall rein. Das liegt aber auch daran, dass jetzt zum Teil bei den Rezepten auch schon die Wasserprofile ganz oft jetzt mit dabei stehen. Und weil das einfach immer mehr Thema wird, gerade auch in der Hobbybrauerszene, sein Wasser eben anzupassen und zu gucken, was habe ich denn eigentlich für Werte? Haut das eigentlich mit dem Stil, den ich brauen will, hin oder nicht? Oder und man versucht ja an allen möglichen Stellschrauben zu drehen, damit das Bier halt noch geiler schmeckt. Ne? So ist es halt. Und das Wasser ist jetzt eben Thema. Das merken wir ja auch, weil wir, habe ich ja anfangs schon gesagt, auch viele Anfragen bekommen haben, wir immer gesagt haben, ja, mach mal. Steht auf der Liste.
Ja, hier wurde sich ja auch heute schon wieder beschwert. Den besten Satz für alle zwei Wochen. Ich meine, ja, okay,
das ist aber hausgemacht.
Den müssen wir uns jetzt halt ein bisschen genauer
anziehen. Links und rechts müssen wir uns den anziehen
zurzeit. Ja, aber jetzt muss man halt auch dazu sagen, ich meine, du hast halt auch einen anspruchsvollen Beruf, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich mache gerade zwei Praktikas. Also ich bin auch 5 Tage die Woche arbeiten, plus der Podcast, plus YouTube. Dann müssen wir noch Bier brauen, dann mache ich noch Tastings und ich texte noch ganz viel aktuell. Und das ist halt, das sind halt alles so viele Sachen. Und irgendwann will man halt einfach auch auf der Couch sitzen oder einfach Pizza machen und Pizza genießen und auf der Couch sitzen und Fortnite zocken.
Ja, das ist es ja. Also wir verabreden uns ja auch immer und er wird auch immer oft verschoben, weil dann einfach einer sagt, entweder ich habe einfach überhaupt keine Zeit oder wenn man dann auch einfach mal sagt, ich brauche jetzt einfach mal eine Stunde, jetzt keinen Nerv, mich über Brauwasser zu unterhalten. Ne?
Genau.
Das ist immer so ein Abend, den man dann in Anführungsstrichen opfert. Aber es ist halt...
Ne? Das macht uns mega Spaß.
Und wir trinken auch Bier dabei. Alles ist gut. Aber es ist natürlich, trotzdem versucht man sich an so einem roten Faden lang zu hangeln. Man hat so ein paar Sachen, die man unbedingt einbauen muss, aus verschiedensten Gründen. Es ist schon auch ein bisschen Nachdenken dabei und so weiter. Deswegen, es tut uns auf jeden Fall leid, wenn wir das nicht immer alle zwei Wochen schaffen. Aber seht es uns einfach nach.
Genau. Also ihr könnt ja auch gerne, es gibt ja auch immer mehr Podcasts aus Deutschland, die irgendwie was mit dem Thema Bier zu tun haben. Und ich glaube, die Leute, die das selber mal machen oder auch die Leute, die YouTube-Videos schneiden und drehen, die wissen halt einfach, dass es nicht, du stellst dich da nicht einfach hin und laberst was ins Mikrofon oder in die Kamera, sondern du machst ja natürlich ein Konzeptblatt irgendwie und dann musst du halt vielleicht Sachen auch nochmal neu drehen oder neu halt aufnehmen, so wie jetzt. Ne? Also wir haben ja quasi schon irgendwie 2,5 Stunden oder so haben wir wieder quasi aufgenommen. Und die sind jetzt halt einfach futsch, ne? Das ist halt scheiße, aber ist halt so. Aber egal, wir haben jetzt lang genug gejammert, oder?
Ja, jetzt, ich denke, jammern kann ich auch abhaken. Stand hier auf der Liste, nein, Spaß. Aber vorletztes würde ich gerne noch auf die Zugabe der Salze beziehungsweise auf das Messen vom Wasser eingehen. Und zwar das Wasserprofil solltet ihr grundsätzlich einstellen vor dem Einmeischen, also bevor ihr das Malz ins Wasser schüttet. Denn schon die Salze natürlich und das ganze Profil dann eben hat Auswirkungen auf den Maisch-pH. Deswegen macht es absolut Sinn, das vorher zu machen und genau die berechneten oder vom Tool vorgegebenen Zugaben dazu zu geben. Wenn ihr den Maisch-pH messen wollt, dann macht es Sinn, so 10 bis 15 Minuten zu warten und dann einen kleinen Auszug von der Würze zu nehmen und dann mal zu schauen, passt das denn mit dem, was ausgerechnet wurde, zu dem, was wirklich tatsächlich in der Würze los ist? Und da macht es auf jeden Fall Sinn. Und ich habe das auch relativ spät gemacht, erst jetzt, vielleicht mal in ein gutes pH-Meter oder ein pH-Messgerät zu investieren. Ich habe mir das Apera 60, glaube ich, geholt. Nicht das 80er, sondern das 60. Genau, es kostet, glaube ich, so um die 80 €. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
Kannst ja gar nicht meckern.
Nee, das ist voll gut. Das sind halt mal 80 Euro und yo, es misst nur einen pH-Wert, aber es macht halt ja viel aus, wenn du es mal weißt und dann auch mal sagen
kannst. Bei Sauerbieren, okay, ne?
Ja, genau. Deswegen habe ich es mir geholt. Also kurz bevor ich die Berliner Weiße dann gemacht habe, da habe ich mir gedacht, da möchte ich jetzt wirklich mal verlässliche Messergebnisse haben. Ja. Das Schöne ist, es hat eine Temperaturkompensation. Das heißt, ihr müsst auch die Maische jetzt nicht auf 20 Grad bringen und so weiter, sondern es ist auch okay, wenn die ein bisschen wärmer ist.
Für 80 Euro kann es das? Krass.
Ja, und das Messergebnis ist super schnell da. Also ich hatte davor so ein relativ günstiges und dann siehst du halt so, wie der pH-Wert so die Kommastelle immer weiter runter geht und dann stehst du halt da und denkst du so, na Alter, jetzt werd halt fertig und sag mir, was das für ein Wert ist. Ne? Und
jetzt, da packst jetzt du das halt rein. Diese Musik, weißt du, so
Jeopardy,
ja genau. Ja,
genau. So ging es mir dann wirklich immer, oder so geht's vielleicht auch dem einen oder anderen. Das macht Sinn, irgendwann mal in so ein Ding zu investieren. Und dann kann man jetzt einfach während des Maischens oder auch während des Kochens, also ich mache es jetzt oft, weil es einfach super cool ist, mal zu gucken, ob das auch alles so passt, was man sich da so rein theoretisch überlegt. Und noch mehr Spaß macht es dann, wenn es dann wirklich auch so ist.
Ja, genau. So,
weißt du, eben. Wenn du dann denkst, oh geil, ey, das passt
ja genau.
So, weißt du, du hast vielleicht einen guten Brautag und der war rund, aber so ein paar Parameter hat man vielleicht vergessen zu messen oder hat man nicht messen können, weil man die Geräte dafür nicht hat, und dann macht es, das rundet nochmal die ganze Geschichte so ein bisschen ab und zu gucken.
Ja, genau.
Ja, also kann ich nur empfehlen, da mal zu liebäugeln und vielleicht mal zu schauen. Ne? Ja, also das würde ich dazu nochmal sagen. Und Abschluss ist eigentlich, was ich hier noch auf der Liste habe, sind die Wasserprofile, aber das hast du ja auch schon angesprochen. Die geilste Quelle dafür ist einfach das Braumagazin, auch grundsätzlich, wenn ihr noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt, zu den Grenzbereichen, zu verschiedenen. Da gibt's auch noch mal ein paar Sachen, die wir jetzt nicht angesprochen haben. Schaut mal rein, wir packen euch, das heißt von der Wasseranalyse zum Brauwasser. Das ist ein richtig cooler Artikel. Ja. Schaut unbedingt mal rein. Und ich glaube, so im unteren Drittel ist dann eine Riesentabelle mit Bierstilen und Grenzwerten für den jeweiligen Bereich, und da kann man sich auf jeden Fall gut dran orientieren.
Ja, das ist schon echt, also eine super gute, ausführliche Grundlage, und ich glaube, wenn man das gelesen und verstanden hat, ich glaube, dann kommen eigentlich gar nicht mehr so viele Fragen auf. Also nee, das ist
dann kann man eigentlich loslegen. Also
genau, ich hätte jetzt noch kurz nochmal drei andere Quellen. Einmal ganz kurz beim Maischen mal zum Meer. Unter diesem Wasserrechner kann man nämlich auch nochmal, da hat man einen ganz schönen langen Fließtext, der aber auch wirklich super viel Information nochmal zum Thema Wasser allgemein hat, wie man es aufbereiten kann und so weiter und so fort. Der ist auf jeden Fall sehr hilfreich, packen wir euch auch in die Shownotes. Blossophie hat noch ziemlich viele Experimente zum Thema Wasser, die ich auch nicht unerwähnt bleiben lassen möchte. Und ich weiß jetzt, genau, du hast jetzt schon gerade so ein bisschen gelacht, aber ich weiß ja, dass du auch zum Teil Fan bist von Blossophie. Ich muss auch sagen, nicht alles, was sie da machen, finde ich jetzt super, aber zu 99% doch. Da stehe ich halt einfach auch voll hinter. Und haben zum Beispiel halt auch Experimente gemacht zum Thema, wie sich halt eben Chlorid zu Sulfatverhältnis halt auswirkt. Das ist halt auch mega spannend. Und ja, also da sollte ich halt auf jeden Fall auch nochmal reinschauen. Und wenn ihr noch ein Buch zu dem Thema haben wollt, kauft euch das Waterbook.
Was ich abschließend noch sagen würde gern, ich habe, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal abschließend gesagt. Es war nicht wirklich abschließend, weil wir immer noch weitergeredet haben. Ist egal. Das Wasser, diese Wasseranpassung ist natürlich auch wieder ein kleines Zahnrädchen in dieser ganzen Rezeptentwicklungsgeschichte. Und das heißt jetzt nicht, dass wenn ihr euer Chlorid-Sulfat-Verhältnis im Griff habt, auf einmal, dass die Biere halt viel geiler werden. Da bedarf es natürlich schon noch ein bisschen mehr. Aber wenn ihr das zusätzlich noch mit beachtet und da so ein bisschen drauf guckt und vielleicht euch euer Wasserprofil mal ein bisschen kritisch anschaut, dann kann halt das Bier auch besser werden. Das heißt aber nicht, dass wenn ihr das nicht macht, dass das Bier schlecht ist. Also das wollte ich noch mal ganz kurz sagen. Und abschließen möchte ich mit einer coolen Geschichte, die hatte ich dir ja schon erzählt, Dave, und ich hatte sie ja auch schon letztes Mal in der Story, in der Folge erzählt, die nicht aufgenommen hat. Und zwar habe ich einen Schulfreund, liebe Grüße an den Max, nach Norwegen. Der ist aktuell in Norwegen, habe ich mitbekommen. Ich habe den seit, weiß ich nicht, wann, 15, 16 Jahren, ne? Quasi nicht gehört, nicht gesehen, außer einmal ganz kurz auf einem Stadtfest, aber da weiß ich auch nicht mehr alles von. Und
das war so eine zufällige Begegnung.
Ja, genau. Aber grundsätzlich hatten wir keinen Kontakt, und dann schreibt er mir jetzt über Facebook, dass er Professor in Norwegen oder Assistant Professor in Norwegen ist. Er ist gerade dabei, Professor, also seine Professur zu kriegen wahrscheinlich dann, oder wie das auch immer heißt, egal. Ja, genau. Und dass er mit einem Kumpel, der wohl auch in der Uni arbeitet, ein Bier für den norwegischen Nationalfeiertag, der jetzt im Mai ist, glaube ich, brauen wollte. Und sein Kumpel hätte ihnen dann gesagt, ja, warum sie nicht so ein Farmhouse-Ale machen? Also ich glaube, das kannten sie schon. Aber dann hieß es, ja, da gibt's ja so Quaik. Das hatte ich in so einem deutschen Podcast gehört. Und dann haben die gesagt, ja, geil, Quaik. Und dann kommt das ja auch noch aus Norwegen, also quasi um die Ecke bei denen. Und dann haben die das Bier gebraut. Der Kumpel hat den Podcast angeschmissen, unsere Quaik-Folge. Können wir euch auch mal verlinken. Und dann hat der Max gesagt, ja, die Stimme kenne ich doch. Das ist doch der Paul, ne? Also krass. Hat er mich dann wiedererkannt und hat mir geschrieben und schon witzig und sind wir auch ein bisschen stolz, dass unser Podcast in Norwegen gehört wird. Vor allen Dingen, weil es um Quaik geht und die ja quasi auf dem Quaik-Monopol sitzen.
Ich wollte gerade sagen, ey, da sprießen die Quaiks doch wie Pilze aus dem Boden.
Ist doch krass, oder? Aber ja, übel. Genau. Mit dieser kleinen Geschichte, also wir kriegen jetzt auch bald was. Also ich habe uns angemeldet, irgendwie muss aus Norwegen Bier von denen hierher kommen, damit wir das vielleicht auch im Podcast oder keine Ahnung, einen gemütlichen Abend mal trinken können.
Und dann werden wir ja irgendwann hoffentlich nochmal nach Norwegen eingeladen, um da nochmal richtig
Quaik, muss ja eigentlich, ne? Ist ja logischer Schritt. Ist jetzt der logische Schritt, dass wir dann
eingeladen werden. Und ich meine, ist ja auch für die Leute cool, für uns cool, also jetzt mal eine ganz kurze, nochmal eine Umfrage, da machen wir wieder zwei in dieser Folge. Wir würden gerne wissen, von wo aus hört ihr unseren Podcast, weil wir wissen durch das Tasting tatsächlich, genau, das hatten wir auch schon in der letzten, die Folge, die für die Götter jetzt ist, wie ich immer so gerne sage. Die
Phantomfolge.
Oh, auch gut. da haben wir uns halt überlegt, euch mal zu fragen, von wo ihr alles den Podcast hört. Wir wissen vom Tasting halt eben, von Hopfen sei Dank, wo ungefähr die Teilnehmer zuschauen. Also wir hatten Luxemburg, wir hatten Belgien hatten wir auch, wir hatten Österreich, wir hatten Schweiz, also St. Gallen, glaube ich. Und ja, halt in Deutschland natürlich ganz viel. Also echt gerne auch mal die Städte und halt auch das Land dazu mal schreiben. Also meldet euch gerne irgendwie, keine Ahnung, wie wollen wir es machen, Paul? Wie macht es am meisten Sinn?
Das
ist eine
gute Frage, das überlege ich ja gerade. Deswegen bin ich so ruhig. Also interessant wäre es auf jeden Fall. Naja, die sich halt trauen oder keine Ahnung, das ist ja dann ein bisschen Aufwand, ist es ja, schreibt uns gerne eine Mail at info@just-brewit.de.
Genau.
Und ansonsten überlege ich mal, ob ich das irgendwie bei Insta einbasteln kann.
Ja, und vielleicht
hat man kann es ja als offenes, man kann es ja als offenes Fragefeld einfach formulieren.
Ja, genau.
Ja, doch, ja.
Also wir machen es mal bei
hat nicht jeder, ja klar, das stimmt.
Genau, wir machen es einfach mal bei Insta.
Ja.
Eben, und dann die Leute, die kein Insta haben, schreiben uns halt einfach. Wir freuen uns echt immer, wenn ihr uns schreibt. Das ist wirklich immer cool. Und ja, würde halt einfach sagen, das war's auch schon wieder mit der Folge. Das sage ich immer mal in YouTube-Videos.
Folge 16.1 wäre auch witzig.
Ja, genau. Ja, das nennen wir so. Ja.
Ja, genau.
Das wirft dann, okay,
schon
dann ein paar
gut.
Fragen auf.
Ja, Fragen genau. Das ist so ein.
Wir bleiben mysteriös.
Genau. Wir sind ja echt super mysteriös.
Ja, ehrlich.
Okay. Ey. Also in diesem Sinne, Leute, haut rein. Danke fürs Zuhören und passt euer Wasser an.
Verdammt. Habe die Ehre.
Macht's gut.